Dankeschön. Du bist die Quelle des Lebens, Herr. Und von dir leben wir. Wir sind durch deine Gnade das, was wir sind. Halleluja. Kinder Gottes, Söhne des Allmächtigen, Töchter des großen Herrn Zebaoth. Preis dem Herrn. Mein Thema heute ist der Christ in der Welt. Der Christ im Alltag. Darüber wollen wir uns Gedanken machen. Der Gläubige im Straßenverkehr, der Gläubige im Familienleben, der Gläubige in der Gesellschaft, wo der auch immer ist, der Gläubige. Wie sieht er aus? Wie geht es ihm? Wie funktioniert er? Und dergleichen, der Christ in der Welt. Das ist mein Thema. Ganz herzlich eingeladen für morgen. Morgen wird das Thema sein, du bist wertvoll für Gott, den Allmächtigen. Du bist sehr wertvoll. Du bist wertvoll in den Augen des großen, starken, mächtigen Gottes. Gott liebt dich von Anbeginn, vom ersten Tag deiner Zeugung, da wo du noch gar nicht warst, hat er dich gewollt und dich geplant und dich gerufen, bei deinem Namen schon, verstehst? Und du bist sein, du bist Gottes Eigentum. Der Christ in dieser Welt, das ist mein Thema. Sonntag um 10 Uhr haben wir Gottesdienst und dann lade ich dich ganz herzlich ein für die Heilungs- und Segnungstage mit Billy Smith. Vom Samstag, den 19. bis zum Freitag, den 25. September, jeweils 19 Uhr. Am Sonntag will er auch dann um 10 Uhr bei uns sein und hier dienen. Wir freuen uns für die Tage, die wir mit Billy zusammen haben dürfen. Denn Billy ist nicht das erste Mal bei uns. Ich glaube schon 20 Jahre kommt er hier zu mir. Und jedes Mal bin ich gesegnet und jedes Mal erfahre ich was Neues und erlebe ich was Neues. Und der Billy hat sich so verändert. Wenn ich den von den ersten Tagen kenne, da war er so richtig Texaner und jetzt ist er Amerikaner. So preist dem Herrn. Und Gott ist ein guter Gott und Gott segnet ihn und Gott hat ihn schon mächtig gesegnet. Ganz herzlich also eingeladen zu den Gottesdiensten hier im Haus. So, der Christ in der Welt, der wahre Christ, der ist ein Repräsentant Gottes, ein Stellvertreter Gottes hier auf dieser Erde. Er vertritt Jesus. Du bist eine Körperschaft des Herrn. Du repräsentierst den Herrn. Zurzeit konvertieren so viele Flüchtlinge zum Christentum, um hier bleiben zu dürfen. Verstehst du? Massenweise lassen sich taufen oder treten in die Kirche ein und die sagen, dass sie jetzt Christen sind und dass sie nicht ins islamische Land zurückgeschoben werden dürfen oder können. Wahre Christen sind was anderes. Die sind nicht nur bekehrt, um nur ein bisschen Geld zu bekommen, aufgenommen zu werden und dergleichen. Nein, sie sind Botschafter an Christi Stadt. Das sind die Gläubigen, das sind die Christen. Christen in dieser Welt, die sind Diplomaten. Die repräsentieren Jesus in dieser Welt. Die repräsentieren Christus also und sind Gottes Geschäftsträger, sind Auslandsvertreter des Herrn Jesus. Sie sind also die Stellvertreter Christi hier auf dieser Erde. Wahre Christen verkörpern Christus. Sie konvertieren nicht so schnell, sie bekehren sich nicht so schnell. Nein, sie machen eine ganze Sache und sie leben mit Christus und ja, sie leben Christus aus im Alltag, wo sie sind. Sie wechseln nicht so schnell die Konfession und sie bleiben das, was sie sind, von Anfang bis zum Schluss. Preis dem Herrn. Und ich bin so dankbar, dass ich meinen Glauben nur einmal gewechselt habe. Ich bin gläubig geworden und seitdem bin ich bei Jesus. Egal, da gab es Höhen und Tiefen, es gab Krisen, es gab dieses und jenes und ich bin immer noch Christ geblieben bis zu diesem Tag. Und wahre Christen behaupten sich auch in schlechten Tagen, so wie in einer Ehe. Da heißt es, willst du den Partner mit ihm zusammengehen in guten und schlechten Tagen? Ja, ich will mit Jesus in guten, das ist wunderbar und schön, aber auch in schlechten Tagen, auch wenn es nicht so geht und nicht so passiert, wie ich das gerne haben möchte. Wahre Christen beweisen sich als Christen, als Jünger Jesu, als Nachfolger des Herrn und nicht als Mitläufer. Wisst ihr, das große Problem ist Mitläufer. Die Israeliten haben das Pöbelvolk so viele Probleme gemacht. Die Mitläufer, die auch ausgezogen sind, die haben gesehen, die werden gesegnet, Gott behütet es, die Finsternis trifft sie nicht, der Hagel trifft sie nicht, die Heuschrecken kommen nicht zu ihnen und der Würgeengel geht an ihnen vorbei. Wir wollen das auch haben, die Segnungen. Aber dann unterwegs haben sie dann Schwierigkeiten gemacht, das Pöbelvolk. Deshalb, wir sollen einfach konsequent mit Gott gehen und keine religiösen Mitläufer sein, von keiner Kirche, von keiner Religion und von gar nichts. Und zu denen bekennt sich auch Gott dann. Wenn du eine ganze Sache mit Gott machst, macht Gott auch eine ganze Sache mit dir. Wahre Christen, wir haben schon gesungen, sind Licht und Salz in dieser Welt. Sie erfüllen ihren Platz. Sie unterschreiben das mit ihrem Leben, was auch alles passiert. Sie sagen, ich stehe dazu, ich bleibe dazu, ich halte zu dir, Herr Jesus, egal was da kommt, egal ob du meine Gebete erhörst oder nicht erhörst, egal ob ein Wunder passiert oder nicht passiert, ich bleibe bei dir. Jesus sagt, wer in mir bleibt, der wird viele Frucht bringen, wer in mir bleibt. Wahre Christen leben ihren Glauben aus, Das ist also Kennzeichen von Christentum. Christen sind nicht nur Namenschristen, sie heißen nicht nur Christen, sie sind Christen. So, sie tragen nicht mehr den frommen Namen zum General von Fibern, einem gläubigen General. Da kam einmal eine Begegnung, der hatte eine Erfahrung, der kam vom Ritt zurück, hat sich sein Jackett, die Tasche aufgerissen, dann fragte die Kompanie, ist hier ein Schneider unter uns? Und dann meldet sich ein Bursche und salutiert, ja, ich bin Schneider. So, dann gehst mit mir auf die Stube und reparierst mir mein Jackett. Dann sagte, nein, Herr General, ich heiße Schneider, aber ich bin kein Schneider. Und so viele sind, sie heißen Christen, aber sie sind keine Christen. So, wir wollen heute die Geschichte uns von Daniel anschauen und seinen drei Freunden in Babylon. Das ist uns eine Ermutigung. Christen behaupten sich da, wo sie sind, in der Gesellschaft, am Hof des Königs, in der Politik. Die behaupten sich im Alltag, wo sie auch sind. Und Daniel ist uns so eine Ermutigung. Bleibe treu zu Gott, bleibe fest an Gott und Gott wird dich segnen. Daniel, und das lesen wir im ersten Kapitel gleich, Daniel wollte sich nicht verunreinigen mit der Speise des Königs. Er wollte lieber Wasser trinken und Gemüse essen. Das war Daniel. Weißt du, er sagte, ich möchte nicht von dem, was der König alles ist und aus ganz bestimmten Gründen auch. Ich werde nachher euch sagen, warum er das nicht wollte. Nicht, dass es nicht schmeckte. Das hat vielleicht besser geschmeckt als das Gemüse und das Wasser. Der Wein hat viel besser geschmeckt. Nein, er wollte Gott gefallen. Er wollte Gott gefallen. Er wollte rein bleiben in seinem Herzen. Er wollte mit den Götzen nichts zu tun haben. Den Götzen von Babylon. Wenn wir mit Gott umgehen, in Gott sind und Gott in mir ist und wir Gott suchen, entdecken wir immer mehr von ihm und dann sagen wir, ich verzichte darauf. Und das ist auch kein großes Opfer. Ich verzichte darauf. Ich verzichte auf dein Gefräß. Entschuldigung, aber kannst du selber für dich behalten. Ich werde davon nichts essen. Sie entdecken Gott immer mehr. Sie kommen immer Gott näher. Sie dringen immer tiefer in die Geheimnisse Gottes hinein. Und sie merken, Gott hat mir noch viel zu geben. Wir lernen bei Gott noch so viel, unheimlich viel. So, der Christ in dieser Welt, wer mit Gott geht, der muss seinen eigenen Weg finden. Das ist nicht vorgezeichnet. Du musst selber entdecken, wie funktioniert das, wie geht das. Du musst selbst für dich Verantwortung übernehmen. Der, wo in dieser Welt mit Gott leben will, der muss selbst herausfinden, was ist für ihn wichtig und was ist nicht wichtig. Worauf kommt es an und worauf es nicht. Das musst du selber herausfinden. Das kann niemand dir vorbeten und niemand vorsagen, machen Sie so und machen Sie so. Nein, das ist dein Weg, dein Leben. Das ist deine Gesundheit, das ist dein Geist, das ist dein Glaube. Meine Bibel sagt, trachte zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch solches alles zufallen. Du musst lernen, dich selbst wichtig zu nehmen, wenn es um Glauben geht, um Gott geht. So, in 1. Korinther Kapitel 9, Vers 27, da heißt es, ich bezwinge meinen Leib und zähme ihn. Muss vorstellen, ich bezwinge meinen Leib. Ich zwinge jetzt, dies zu tun und dies nicht zu tun. Und bezähme ihn, damit ich nicht anderen predige und selbstverwerflich werde. Weißt du, man kann den anderen erzählen, wunderbar, was, ich habe Engel gesehen, ich habe Gott gehört, ich war bis zum dritten Himmel und ich habe, was weiß ich, die Herrlichkeit Gottes gesehen. Nein, selber dahinter stehen. Und selbst werde ich verwerflich. Paulus sagt, ich möchte nicht den anderen was vormachen und selbst nicht mitkommen und nicht dabei sein. Und selbst versagen und selbst scheitern und selbst Schiffbruch erleiden im Glauben und mich selbst vernachlässigen. Was nützt es? Du dienst anderen, der ganzen Welt und du ruinierst dich selbst. Hilfst allen Flüchtlingen, hilfst allen Armen, hilfst allen Kranken, hilfst allen kaputten Typen und du selbst gehst selbst zugrunde. Was nützt es? Die Bibel sagt, zuerst bist du dran. Und dann, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Deinen Nächsten wie dich selbst. Wenn du dich selbst nicht lieben kannst, kannst du deinen Nächsten auch nicht lieben. Und Gott schon gar nicht. So, was nützt es? Du dienst allen Menschen und ruinierst dich selbst. Jesus sagt, ihr könnt nicht das alles ertragen. Die Welt ist viel zu groß. Armen könnt ihr helfen, wenn ihr wollt. Das könnt. Christ in der Welt, in der Gesellschaft, im Alltag. Wie beweist sich Christ? Er tut das, was Gott ihm sagt. Nicht mehr und nicht weniger. Weißt du, Gott muss uns zeigen, dem Armen hilfst du. Du kannst nicht allen Armen helfen. Dem Kranken hilfst du, den Gefangenen besuchst du, den Nackten kleidest du. Verstehst du, Gott muss uns zeigen, wem wir was tun sollen. Nicht, dass ich jetzt der ganzen Welt diene, die ganzen FKK-Leute einkleide. Nein, das ist nicht mein Auftrag. Mein Auftrag ist, Gott muss uns speziell die Person zeigen. Uns zu dieser Person hinführen und sie diese Person aufs Herz legen. Du kannst nicht für die ganze Welt beten, dein Gebet wird nicht erhört, wenn du für die ganze Welt beten. Gott segne Deutschland, Gott segne Europa, Gott segne Afrika. Nein, Gott muss dir den Afrikaner, den Europäer, den Deutschen, den Berliner aufs Herz legen, für den du beten sollst. Speziell. Weißt du, wir kriegen unsere Aufträge von Gott und wir sind seine Diener, der Christ in der Welt, der dient Gott als sein Botschafter, als sein Diplomat, als sein Stellvertreter, als sein Repräsentant. Er dient an dem Platz, wo Gott ihn hingestellt hat. Das ist deine Aufgabe. Für den betest du jetzt. Wenn du für andere betest, wird das nicht funktionieren, aber für den, den Gott auf dein Herz gelegt hat, das wird funktionieren, das wird klappen. So, der Christ in der Welt, im Alltag. Der Alltag ist der Ort deiner Bewährung. Hier bewährst du dich und beweist dich, dass du Christ bist. Da sieht man, da beobachtet man dich im Alltag, da in der Familie. Paulus hat sich bekehrt in Damaskus und da wurde sofort ganz schnell nach Hause geschickt. Geh nach Tarsus, dort zu Hause, zeig deiner Familie, dass du jetzt Christ geworden bist. Beweise dich, deiner Familie. Weißt du, an Gott glaubt man nicht nur am Sonntag, sondern am Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag und am Sonntag natürlich, da pushen wir uns auf. Da tanken wir auf, da werden wir stark in Gott. Im Alltag bewährt man sich. Ich empfehle dir, nimm dir den Johannesbrief, den dritten Johannesbrief. Wir haben die ganzen Johannesbriefe da als Bibelschulmaterial. Versuch einmal da reinzuschnüffeln, mal zu sehen. Und das ist der zweite und der dritte Brief des Johannes, sind persönliche Briefe an persönliche Leute gerichtet, an einzelne Leute gerichtet, wie sie leben sollen. Da ist eine, Geschäftsfrau und dann ist der Gaius im dritten Brief und so weiter. Der urchristliche Alltag wird dort beschrieben, wie der Alltag aussieht, wie Christen sich benehmen, wie Christen leben im Alltag, wie sie sich bewähren, wie sie arbeiten, wie sie wirken, wie sie essen, trinken und dergleichen. Zweiter und dritter Johannesbrief passt auf ein Papyrusstück. Verstehst du das? Auf einen Brief, auf ein Stück Papier und dann, das hat eine ganze Menge zu uns zu sagen. Und da wird zum Beispiel im dritten Johannesbrief über Gastfreundschaft gesprochen. Und manche haben unwissend Engel beherbergt. Unwissend, verstehst du? Und ich weiß nicht, ob bei dir schon mal ein Engel vorbeigekommen ist. Aber manche haben unwissend gar nicht gemerkt, dass ein Engel vorbei marschiert ist. Er spricht also über Gastfreundschaft, der dritte Johannesbrief. Über die Diener Gottes, wie man ihnen dienen soll, wie man sie behandeln soll, wie man zu ihnen stehen soll. Die Diener Gottes, ganz arg wichtig. Wie du den Diener Gottes behandelst, denn so wie du den behandelst, behandelst du auch Gott, der dir dient, der dir das Wort predigt, der ja, dir die Gnade vermittelt, dir die Güter Gottes zeigt. Diener Gottes sind Boten, sind Arbeiter Gottes. So wie behandelst du die Diener Gottes? Gastfreundschaft. Manche haben unwissend Engel beherbergt, gar nicht gemerkt, das ist ein Diener Gottes. Weißt du, die Diener Gottes kommen nicht mit einem Plakat und sagen, ich bin ein Diener Gottes. Ich bin ein auserwählter Christi, ich bin demütig, ich bin das und ich bin das, ich bin ein Apostel, ich bin ein Prophet. Die Diener Gottes, die haben das nicht nötig, sich zu repräsentieren und sich zu profilieren und irgendwie so Titel sich anzulegen. Sie sind es. Sie wissen mehr als alle anderen, sie haben mehr erlebt als alle anderen, sie erkennen Christus persönlich, aber sie gehen damit nicht hausieren. Diener Gottes sind Boten Gottes, ganz einfach, demütig. Und nicht jeder Diener Gottes ist ein Pastor, muss ein Pastor sein. Und nicht jeder Prediger, jeder Evangelist und jeder Superstar ist ein Diener Gottes, das nur nebenbei. Viele machen nur eine Show über Glauben, Gott und Religion und dann bist du hinterher enttäuscht. Diener Gottes sind ganz was anderes, die tun das Werk des lebendigen Gottes, das Werk des Heiligen Geistes, sie tun das, was der Heilige Geist einem zeigt und sagt. Das tun die Diener Gottes, sind ganz bescheiden. Die sagen, Gott hat mich geschickt, Gott hat mir den Auftrag gegeben, das kann eine Omi sein und ein Opa. Das können ganz einfach Dienis sein. Das müssen nicht außer große Theologen sein. Meistens die Theologen tun den Willen Gottes gar nicht. Die wissen es. Die sind wie die Schriftgelehrten. Die wissen alles ganz genau. Aber wenn es darauf ankommt, versagen sie. Der Wille Gottes wird ausgeführt, indem man treu ist in der Position, wo Gott einen hingestellt hat. Den Platz füllt man aus, in dem Gott einen hineingestellt hat. In 3. Johannes, Vers 5, ich bleibe bei diesem Vers ein bisschen, da schreibt Johannes an den Gaius, mein Lieber, du handelst treu. Mein Lieber, du handelst treu. Christ in dieser Welt. Weißt du, man kann eifrig sein und doch nicht treu. Man kann unheimlich viel tun. In der Bibel heißt es einmal an die Gemeinde in Ephesus, im Gentschreiben heißt es, du tust ja länger, ja mehr. Verstehst du, hast so viel Action, so viel, du unternimmst so viel, aber dir fehlt in deinem Leben etwas. die erste Liebe. Hier schreibt Johannes an seinen Freund Gaius: Mein Lieber, du handelst treu. Du handelst treu. Du handelst treu. Das, was du tust, machst du zuverlässig, das machst du genau, das machst du perfekt, das machst du in aller Liebe. Das machst du nicht für die Menschen, das machst du für Gott. Du nimmst die Leute auf, nicht aus Vergnügen, sondern du nimmst die Leute auf, weil Gott die Leute aufnimmt. Du handelst treu, du erfüllst deine Aufgabe, du erfüllst deine Pflicht. Du funktionierst, du handelst treu. Du bringst deine Arbeit zu Ende. Weißt du, es ist nicht nur, dass wir was anfangen. Viele fangen für Gott was an. Oh, Herr, ich gehe jetzt auf die Straße. Nach 3 Tagen, 3 Aktionen, 3 Einsätze sind sie weg von der Straße. Oder sonst was anderes. Weißt du, wir können so viel uns vornehmen. Der Weg zur Hölle ist mit lauter Vorsätzen gepflastert. Du handelst treu. Du bringst deine Arbeit zu Ende. Egal, ob da jemand mitmacht oder nicht mitmacht, ob du allein stehst oder nicht. Da wurde in Japan mal ein Soldat, weißt du, der steht da und kämpft nach 21 Jahren, der Krieg ist schon 21 Jahre zu Ende, wird ein Soldat gefangen genommen. Ich kämpfe für den Kaiser! Obwohl der Kaiser schon längst abgedankt hat. Der kämpft für den Kaiser. Und er wurde sogar vom Kaiser nachher ausgezeichnet, weil er treu war. Obwohl der Kaiser schon längst abgedankt hat, aber er war treu auf seinem Platz. Und was Gott will, ist, dass wir treu sind an unserem Platz, wo Gott uns hingestellt hat. Christ in dieser Welt. Und Gott stellt uns immer an bestimmte Plätze hin. Weißt du, der andere ist in eine Familie hineingestellt, der andere ist irgendwie im Geschäft hineingestellt, der andere ist in der Gemeinde irgendwo eingestellt und der andere ist irgendwo, ja, im Laden eingestellt, weißt du, und der lächelt und der schmunzelt, verstehst du, und der ist ganz nett und freundlich und der ganze Laden wird geschmissen durch diese Person, verstehst du, die sind so süß und so nett und die heitern die Leute auf, obwohl alles mies und Stress ist. Gott hat uns hingestellt als kleine Lichter. Lass die kleinen Lichter leuchten. Du bringst die Arbeit zu Ende, die Gott dir gegeben hat. Dein Leben besteht nicht nur aus Ruinen. Das habe ich mal angefangen. Und da habe ich mal mitgemacht. Und dort war ich mal dabei. Und das habe ich auch mir vorgenommen. Verstehst du, das Leben besteht nicht aus Ruinen und Baustellen. Das Leben muss auch zu Ende gebracht werden. An bestimmten Stellen müssen wir irgendwo einen Abschluss finden. Du handelst treu. Gott gefällt die Treue. Christ in der Welt. In dieser Welt, in dieser Gesellschaft. Du vernachlässigst nichts, du vernachlässigst deine Gemeinde nicht, wo Gott dich reingestellt hat, auch wenn die Gemeinde klein ist und die Gemeinde schwach ist und die Gemeinde gar nicht so nett ist, wie du denkst. Weißt du, wir haben eine bestimmte Vorstellung von der Gemeinde. Die Gemeinde muss perfekt sein. Die müssen perfekt singen, perfekt predigen, perfekt beten, perfekt alles super geistig sein. Da müssen Offenbarungen sein, da müssen Gaben sein, da muss das alles sein. Nein, manchmal gibt es auch Dürrestrecken in der Gemeinde. Und manchmal gibt es auch, ja, Situationen, wo gar nicht so gemütlich ist. Aber wir führen den guten Kampf des Glaubens. Paulus hat in Korinth, diese Gemeinde ist ihm so ans Herz gewachsen, aber diese Gemeinde war nicht so Halleluja, Lob und Dank. Diese Gemeinde hat ihm Probleme bereitet. Wenn ich so seine Briefe lese, der erste Brief ist gleich verloren gegangen. Gott sei Dank, dass er gar nicht aufgetaucht ist. Verstehst du, was er dort alles geschrieben hat? Sein Herz war gebrochen, aber er war an dem Platz, wo Gott ihn hingestellt hat. Er ist mir ein auserwähltes Werkzeug, hat Gott gesagt. Weißt du, er hätte gerne anders gehabt. Oh, ich möchte gerne eine Gemeinde haben, wo alles wie geschmiert läuft. Einfach, ich predige, ich komme und predige und die Leute hören zu und die Leute lernen und die Leute wachsen im Glauben und die Gemeinde wächst und ich habe meinen Frieden. Nein, Paulus hat erleben müssen, sobald er den Mund aufmacht, kam gleich Verfolgung, gleich ja, Widerstand, gleich Widerspruch von den Juden, von den Heiden, von wem auch immer, von dem ganzen Pöbelvolk. Weißt du, er hat nur Widerstand gehabt. Und er sagte, Herr, nimm diesen Stachel aus meinem Fleisch. Ich habe so einen Fluch über mein Leben. Und wir denken manchmal, wir haben einen Fluch über unser Leben. Aber Gott hat einfach einen Plan mit uns. Und Gott lehrt uns, lass dir an meiner Gnade genügen. Auch wenn es nicht so ist, wie du gerne hättest. Nicht so perfekt. So, du handelst treu, lieber Gaius. Du vernachlässigst nichts. Du vernachlässigst das Gebet nicht. Hörst nicht auf zu beten. Du vernachlässigst die Gastfreundschaft nicht. Du handelst treu, du machst weiter. Das, was Gott in dir angefangen hat, lieber Bruder, liebe Schwester, das machst du weiter. Das, was Gott dir gesagt hat, das, was Gott dir gelehrt hat, das, was er dir befohlen hat, du machst weiter. Du machst an dem weiter. Du webst weiter, du spinnst weiter, du häkelst weiter, du arbeitest einfach weiter an der Aufgabe, die du erhalten hast. Und das ist so wichtig, Christ im Alltag. Also nicht nur im Gottesdienst, Halleluja, oh großer Gott, wir loben dich, Herr, wir preisen deine Stärke, wie du warst vor langer Zeit, so bleibst du in der Ewigkeit. Weißt du, das ist nur für 5 Minuten, aber der Alltag ist 24 Stunden und 7 Tage. Du machst weiter, baust auf dem Grund, den Gott gelegt hat in deinem Leben und du vernachlässigst nichts, deine Aufgabe. Weißt du, vielleicht könntest du ganz was anderes machen, deine Aufgabe. Weißt du, könnte was Hübscheres sein, was Netteres sein, was Freundliches sein, nur Kaffee ausschenken, nur Kuchen geben, verstehst du? Nein, aber du musst vielleicht Mist weitergeben. Unsinn. Nichtiges Zeug. Weißt du, was den Leuten gar nicht schmeckt, bittere Kräuter. Verstehst du? Auch das gehört dazu. Du musst das tun, was Gott dir aufgetragen hat. Bei Gott zählt eines, die Treue. Christ im Alltag. Christ im Alltag ist da treu, wo Gott ihn hingestellt hat. In dem Kiez, in der Wohnung, in der Stadt. Ja, ich mag die Berliner nicht, ich mag die Türken nicht, ich mag die Ausländer nicht, ich mag das nicht. Aber Gott hat dich mittendrin in diesem Pöbelvolk hineingestellt. Und jetzt mach was. Sei Licht und sei Salz. Halte die Welt vor Fäulnis auf. Bei Gott zählt die Treue. Viele leiden. Und ich sage dir ein Geheimnis. Ich sage dir ein Geheimnis. Viele Menschen leiden, weil sie nicht treu sind. Sie leiden an der Untreue in ihrem Leben, weil sie nicht den Platz ausfüllen, den Gott ihnen befohlen hat. In 1. Petrus 4, Vers 15, da schreibt Petrus, niemand aber unter euch leide als ein Mörder oder Dieb oder Übeltäter oder der in ein fremdes Amt greift. Verstehst du, wie viele leiden, weil sie gern was anders möchten. Sie möchten, der muss weg, ich möchte seinen Platz haben. Und sie stehlen ihre Aufgabe, ihren Dienst, ihre Funktion. Und deshalb brennen so viele Christen aus, verausgaben sich, sind der Sache gar nicht gewachsen. Sie möchten bestimmte Funktionen erfüllen. Ich möchte Pastor sein, ich möchte Führer sein, ich möchte das und das, verstehst du? Ich möchte ein Betungsleiter sein, aber die können nicht mal ein Instrument spielen. Oder nicht mal die Noten, verstehst du? Aber ich möchte. Wir möchten viel mit dem Mund. Oder wir wünschen viel, vielleicht im Himmel, dass wir das eines Tages tun können alles. Aber jetzt kannst du es gar nicht. Jetzt bist du gar nicht dem gewachsen. So, wir müssen der Sache gewachsen sein. Viele leiden, weil sie etwas sich aneignen wollen, was sie gar nicht können. Sie sind noch nicht erfüllt mit dem Heiligen Geist. Sie sind noch nicht reif. Vielleicht wirst du es machen in 3 Jahren oder 30 Jahren. Weißt du, da musst du erstmal gesegnet sein und hineinwachsen in diese Funktion. Deshalb, ich sage immer wieder ein Sprichwort, es ist zwar in der Welt, steht nicht in der Bibel. Wäre schön, wenn es in der Bibel steht. Stehen würde, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Schuster, bleib bei deinen Leisten. Mach das, was du gut kannst. Was du gut beherrschst. Der Christ erfüllt seinen Auftrag. Er delegiert nicht. Könntest du das machen? Was? Es wäre so schön zu delegieren. Schwester, Bruder, könntest du das machen? Nein. Das, was Gott dir gesagt hat, mach du das. Und der Herr delegiert die Aufgaben. Der Herr gibt es dann weiter, wenn es sein muss. Weißt du, wir bürden den anderen Leuten gerne Lasten auf, die wir nicht mögen. Aber tu die Last, auch wenn die unsympathisch ist, auch wenn sie dir stinkt und wenn du dir gar nicht schmeckt. Das, was du tun kannst, das tu und pick nicht immer die Rosinen da aus dem Kuchen raus. Verstehst du? Immer, das würde ich gerne tun. Oh, wie gerne würde ich das tun. Nein, tu auch die Drecksarbeit. Auch die Drecksarbeit, auch das gehört. Gaius, du warst fromm, du warst gut, du hast deine Arbeit getan. Und deshalb musst du prüfen, ist das meine Berufung in dieser Welt, in der ich stehe? Ist das mein Platz? Weißt du, du möchtest gerne in der Politik sein, aber der Politik bist du vielleicht gar nicht gewachsen. Du möchtest in den Medien gehen, aber du bist der ganzen Kritik nicht gewachsen. Verstehst du, da hauen sie den Dreck ins Gesicht, da beleidigen sie dich, da kränken sie dich, dann beschimpfen sie dich. Verstehst du, hast du schon so ein dickes Fell, dass du das tragen kannst, rutscht mir alle den Buckel runter. Weißt du, wir müssen prüfen. Bin ich dafür bestimmt? Bin ich dem gewachsen? Bin ich dem schon reif, dieser ganzen Geschichte? Du musst dich fragen, ist das zweifelsfrei meine Berufung vom Herrn? Hat Gott das mir wirklich gesagt, dass ich das tun soll? Oder bin ich nur begeistert, weil ich sehe, die anderen sind so erfolgreich in der Geschichte? Es ist erwiesen, dass viele von Gott einen Auftrag haben. Das ist mir ein auserwähltes Werkzeug. Aber Petrus hat nicht versucht, das zu werden, was Paulus war. Und Paulus hat nicht versucht, das zu sein, was Petrus war oder Johannes war. Weißt du, wir bilden uns viel ein. Das ist mein Wunschdenken. Christ in dieser Welt ist das, was Gott ihm gesagt hat, was Gott ihm aufgetragen hat. Weißt du, du musst dann nicht zu irgendetwas überredet werden. Ja, Bruder, Schwester, das wäre doch deine Aufgabe, Hauskreisleiter oder Prediger oder Pastor sein oder Ältester werden in der Gemeinde. Als ich noch drüben war in der Kirche, da haben wir einen getauft und gleich nach der Taufe fragt, und wie wird man bei euch Ältester? Verstehst du? Ja, zuerst mal, dass man alt wird, dass man Erfahrung sammelt, dass man im Glauben wächst, dass man eine Säule in der Gemeinde wird, dass man Vater oder Mutter in Christus wird. So wird man Ältester. Nicht nur die Taufe und der Heilige Geist oder was weiß ich da, ein paar geistliche Erfahrungen, die nützt nichts. Dass der Elia die geistliche Erfahrung hatte, Feuer fiel vom Himmel, weißt du, was dann passiert? Als nächstes ging er für 3 Jahre in die Wüste. Für 3 Jahre lang in der Wüste. Da konnte er lernen von den Raben, von der Witwe. Und ich sage dir, du lernst von der Witwe mehr als von irgendeinem Theologieprofessor. Wir müssen der Sache gewachsen werden. So, niemand kann dazu überredet werden, mach das, mach das, mach das. Das muss aus dem Herzen kommen. Nicht mal deine Gefühle dürfen dich da überreden. Christ in dieser Welt ist mein Thema. Weißt du, das muss von dir, aus deinem Leben, aus deiner Entwicklung, durch deine Führung, durch deine Berufung, durch die Hände Gottes. Er ist der Töpfer und wir sind der Ton. Das musst du aus seiner Hand werden. Und das erlebst du nur, wenn du treu bist. Wenn du treu bist. Ganz einfach, treu. Hier stehe ich. Anders kann ich nicht. Berufungen müssen geprüft werden. Sonst funktionieren sie nicht. Deine Berufung muss geprüft werden, sonst bist du fruchtlos. Sonst versandet alles in deinem Leben. Das verläuft sich alles, weißt du, so begeistert. Begeistert sind so viele Leute. Schnell, eine Prophetie, ich kann dir eine Prophetie geben. Da springst und rennst, aber das bringt dir nicht viel. Als Christ, du musst Frieden haben. Hier drin, das ist der Weg. Das ist, was Gott will. Das ist, was bleibt, wenn alles andere abfällt. Christ in der Welt, weißt du, da hast du zuerst mal Angst und Wammel. Da machst du nicht gleich sofort, oh, jetzt mache ich das. Da geht es zuerst durch viel Trübsal, durch viel Furcht, durch viel Zittern. Paulus sagt, ich kam zu euch nicht mit hohen Worten menschlicher Weisheit nach Korinth, sondern mit Furcht und Zittern. Nicht, dass ich etwas wüsste, außer Christus den Gekreuzigten. Verstehst du, der hat probiert, so ein Referat in Athen zu halten, dem unbekannten Gott. Und dann kommt doch so Philosophie-Schüler und sagt, was will der Lotterbube hier mir uns erzählen? Der hat doch gar keine Ahnung. Weißt du, und das stellt sich raus, ob wir Diener Gottes sind, ob wir Kritik ertragen, ob wir stark in Gott sind. Der Christ ist ein Haushalter Gottes, ein Diener Gottes, ein Verwalter Gottes. Er steht an seinem Platz und er funktioniert. 1. Korinther Kapitel 4, Vers 2, da heißt es nun, also von Haushaltern und Dienern und Verwalter Gottes, nun fordert man nicht mehr von den Haushalten als das, dass sie treu befunden werden. Treu. Sie tun das. Und wenn du treu bist, wirst du befördert. Weißt du, so geht es. Die ganzen Dienstgrade beim Militär, du wirst befördert durch Treue, durch deinen Einsatz, durch deinen Dienst. Der Christ lebt nicht für sich selbst, der lebt plötzlich für den Herrn. Christ in dieser Welt. Matthäus Kapitel 25, Vers 21, da sprach der Herr zu ihm, zu den Knechten, wo die Talente verteilt wurden. Ei, du frommer und getreuer Knecht, du bist über wenigem getreu gewesen. Und ich will dich über viel setzen. Gehe ein zu deines Herrn Freude. Du warst über wenigen treu. Du hast das Wenige verwaltet. Du hast aus dem Wenigen, was du gehabt hast, das Optimalste gemacht. Und genau das ist, was der Christ in dieser Welt macht. Der macht aus wenig viel. Aus diesem Nichts. Weißt du, ein Christ macht aus der Mücke einen Elefanten. Oder preist der Gott und betet Gott an und rühmt den Herrn. Aus wenig viel. Wir sind hier, um Gott Freude zu bereiten. Wir sind hier, um Gott zu gefallen. Wir sind hier, um Gott treu zu sein. Offenbarung Kapitel 2, Vers 10, da sagt der Herr an eine Gemeinde, sei getreu bis an den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben. Sei getreu. Weißt du, Gott erwartet dich von dir nichts Großes. Manche Christen denken, die müssen, was weiß ich, was beweisen, was behaupten, was tun, was zustande bringen, was aufbauen. Nein, Gott sagt, sei treu bis in den Tod. Einfach, schlicht und einfach. Der Christ ist für andere da, der ist für Gott da, der ist da, um andere zu ermutigen, andere zu belehren, der ist hier, um anderen zu dienen, der ist hier, um das Beste zu geben von seinem Leben, um anderen die Gnade Gottes, die Gott ihm gegeben hat, weiterzugeben, andere zu stärken. In 2. Timotheus Kapitel 2, Vers 2. Und du, lieber Timotheus, was du von mir gehört hast, durch viele Zeugen, das befiehlt treuen Menschen, die da tüchtig sind, auch andere zu lehren. Das gibt weiter anderen Menschen. Das ist nämlich unser Auftrag in der Welt, dass wir Licht und Salz sind in dieser Gesellschaft, dass wir anderen Menschen das weitergeben, was Gott uns gegeben hat. Was du gelernt hast, was er dir offenbart hat, was mit dir passiert ist, wir bekommen Dinge, um weiterzugeben. Ja? Wir werden gesegnet, damit andere durch uns gesegnet werden. Und die Frage ist, werden Menschen durch dich gesegnet? Ja, aber da musst du mit Menschen in Berührung kommen. Also ohne Berührung gibt es keine Segnung. Du kannst niemanden segnen, wenn du nicht mit Menschen in Berührung kommst. Und viele haben Angst vor Berührung. Berühre mich nicht, komm mir nicht zu nahe. Ja, gib Menschen weiter, die tüchtig sind. Erkenne, sind die tüchtig, sind sie fähig, sind sie belehrbar. Nehmen sie das auf, tüchtige Menschen. Wir werden erleuchtet, wenn wir andere erleuchten, wenn wir andere ins Licht bringen. Wir bekommen Kraft, um andere zu stärken, um anderen zu dienen. Das ist nämlich Christ in dieser Welt. Wir werden bewegt, um die Welt zu bewegen. Gott bewegt uns, damit du dann die Welt schüttelst. In Afrika wird eine Geschichte erzählt. Ein Löwe trieb sich eine ganze Zeit da in der Nähe eines Dorfes herum und hat so viele Kühe zerrissen, auch vom Stammeshäuptling die Kuh zerrissen. Und dann rief der Stammeshäuptling, nachdem seine Kuh zerrissen wurde, alle Ältesten des Dorfes zusammen und sagte, Leute, wir müssen etwas tun, wir müssen etwas unternehmen gegen diesen Löwen hier. Der Löwe muss getötet werden, der Löwe muss aus der Welt geschafft werden, sonst zerreißt er uns noch viel, viel mehr. Und der Häuptling hat dann gefragt, wer kann das tun, wer wird das tun, hat er zwei Söhne. Und das ist die Geschichte, die dort im Dorf in Afrika erzählt wird. Und da kommt der Ältere und sagt, ich bin ein Jäger, ich werde den Löwen töten. Dann sagt der Häuptling, gut, und ihr alle Ältesten sind mit einverstanden, gut, dann gehst du und tötest den Löwen. Er ging nun als Jäger zu dem Löwen und entdeckte seine Spur da irgendwo im Dickicht und folgte dieser Spur. Kurze Zeit später hat er die Spur eines Schakals gesehen. Dann denkt er sich, ach, der Schakal hat meinem Vater so viel Hühner gefressen. Also der wird sich freuen, wenn ich den Schakal erwische und den Schakal nach Hause bringe und ihn töte. Und hat sich überlegt, wie töte ich den Schakal und verfolgt die Spur des Schakals. Dann plötzlich irgendwie sieht er eine frische Spur von einem Hasen. Und der wird abgelenkt und folgt der Spur des Hasen. Und denkt, mein Vater mag Hasenbraten. Und er wird sich freuen, wenn ich abends einen Hasen nach Hause bringe von meiner Jagd. Und hat die Spur des Löwen vergessen und die Spur des Schakals vergessen und folgt der Spur des Hasen. Und dann geht er weiter und plötzlich sieht er eine Mäusespur. Und dann geht er der Mäusespur nach und so weiter. Und da denkt er sich, mein Vater hat eine Katze und die Katze wird sich bestimmt freuen, wenn ich der Katze meines Vaters eine Maus nach Hause bringe. Eine gute, fette, dicke Maus. Und schließlich wurde es dunkel und finster abends und er muss nach Hause ins Dorf kommen. Und was hat er? Nichts gefangen. Weder den Löwen, noch den Schakal, noch den Hasen, noch die Maus. Und dann erzählt er eine tolle Story. Ich war auf der Spur des Löwen. Ich war auf der Spur des Schakals. Ich war auf der Spur des Hasen. Und dann gleich erzählt er seine Geschichte. Und sein Vater ist ein Wurst. Sohn, umsonst habe ich dir vertraut. Das ganze Dorf hat dir umsonst vertraut. Und da hat sich der jüngere Sohn angebunden. Vater, ich werde gehen. Ich werde den Löwen jagen. Und dann spottete der ältere Sohn und sagte, weißt du, du bist ein Weichling, weiberhell bist du und so weiter. Und Mutter, das Söhnchen, du kannst den Löwen nicht jagen. Und dann wird es bestanden und sagte, Vater, ich werde gehen und den Löwen jagen. So, dann sagt der ältere Vater, gib mir doch eine Gelegenheit. Nein, du hast genug Zeit gehabt, du hast den Löwen nicht gejagt und nicht gefangen. Und jetzt geht dein jüngerer Bruder und wird den Löwen jagen. So auch der Jüngere sah die Spur des Löwen, ging der Spur des Löwen nach und irgendwie dachte, hier müssen sich Löwen aufhalten, hier sind Löwen. Hat eine Grube gegraben und Sträucher rübergelegt über die Grube und so weiter. Und dann wartete er auf dem Baum oben, saß er und wartete, bis da ein Löwe vorbeikommt. Kam kein Löwe, aber es wurde dunkel, er musste nach Hause gehen und ging nach Hause, hat den Löwen nicht gefangen. Und sagte der Vater, ja Junge, wo ist dein Löwe? Dann sagte er, weißt du, ich habe alles bereit gemacht, der Löwe wird gefangen. der wird morgen bestimmt hier sein. Und der Vater war erbost, dass er den Löwen nicht gebracht hat. Aber am nächsten Morgen, dann sagt der Vater, jetzt geh und hol deinen Löwen her. So, und da geht er hin, und was ist? Der Löwe ist in der Grube gefallen. Und er bringt den Löwen um, tötet den Löwen, dann nimmt er zwei Kühe und schleppt den Löwen zum Dorf zurück und sagt, Vater, das ist der Löwe. Weißt du, und so ist es. Weißt du, beide haben zuerst mal nichts gefangen, aber der eine hat was getan, hat das Loch gegraben, die Grube gegraben, und der Löwe wurde gefangen. Es kommt nicht auf unsere Kraft an. Weißt du, und in der Geschichte Afrikas, in dieser afrikanischen Geschichte ist, es kommt nicht auf unsere Wissenschaft und unsere Fähigkeiten an, sondern wie treu und wie gewissenhaft wir sind, wie perfekt wir arbeiten, wie wir wirklich den Löwen fangen wollen. So auch wir dürfen uns nicht abhalten lassen. Ich bleibe dabei, ich bleibe auf der Spur. Weißt du, der Teufel versucht uns gleich so gerne mit dem Schakal und mit der Maus und mit der, was weiß ich, mit dem Hasen uns abzulenken. Und so viele Christen werden abgelenkt, dass sie nicht auf der Spur bleibt. Gaius, du handelst treu. Du bist bei der Sache geblieben. Wir müssen unsere Aufgabe erfüllen. Das ist Gottes Wille, Gottes Plan. Tu das, was Gott befohlen hat. Sei treu im Kleinen. Dem Gaius wird die baldige Ankunft des Johannes hier angekündigt. Deshalb, du hast unwissend Engel beherbergt, lieber Gaius. Johannes ist hier der Älteste und der Gaius der Empfänger des Briefes. Also ich empfehle die Bibelschule Johannes, die drei Johannesbriefe. Und gerade in 3. Johannes, Vers 9 bis 10, da ist der Diotrephes, ein Mitglied der Gemeinde, der fiel durch seinen Egoismus auf. Geltungsdrang. Ich bin was Besonderes, ein Auserwählter Gottes. Aber, weißt du, der hat nichts erreicht. Dagegen dieser Demetrius, der war auch in der Gemeinde, ein Treuer und ein Vorbild in der Gemeinde. Vers 12 in 3. Johannes, der dient, der ist bewährt in kleinen Dingen. Es geht darum, bist du wirklich treu? Christ in der Welt, tust du deine Aufgabe, bleibst du auf der Spur, dienst du der Sache Gottes als Ganzes. Weißt du, wir dienen als Ganzes, wie ein Fußballteam. Nicht alle schießen Tore. Weißt du, wir müssen schnell lernen, wegzugeben, abzugeben, der Nächste, und der Nächste schießt dann die Tore. Wir müssen lernen, zu dienen. Und da ist ein Thema im 3. Johannesbrief, Gastfreundschaft. Gastfreundschaft. Es gibt erbetene Gäste und es gibt unerbetene Gäste. Und wir müssen herausfinden, ist das ein erbetener Gast oder ein ungebetener Gast? Weißt du, Gäste können ein Segen sein und Gäste können Probleme machen. Manche haben unwissend Engel beherbergt und manche haben unwissend Teufel beherbergt, Dämonen beherbergt. Der Teufel schickt auch Gäste. Weißt du, er versucht auch so ein Kuckucksei ins Nest zu legen, wenn du nicht aufpasst. Und jedes Ding hat immer zwei Seiten. Deshalb, wir müssen wachsam sein. Und treue Christ in dieser Welt, der ist wachsam, der passt auf. Der prüft die Geister. Der glaubt nicht jedem Geist. Der ist nicht jedem Geist aufgeschlossen. Der fragt sich, ist das ein Erbetener oder ein Ungebetener? Ein Erbetener oder ein Ungebetener? Und es gibt so viele ungebetene Gäste, unerwünschte Gäste, ihr Lieben. Und die hat der Teufel geschickt. Und so oft erleben wir das im Leben. Weißt du, wir engagieren uns, wir setzen uns ein, wir verzehren uns, wir brennen aus, wir machen alles für diese Person und am Schluss, außer Spesen ist nichts gewesen. Weißt du, und hinterher machen diese Leute noch womöglich uns noch Probleme. Wir leben in einer gottfeindlichen Welt. Nicht alle, die sich ausgeben als Brüder und Schwestern, sind Brüder und Schwestern. Weißt du, wir müssen ganz genau unsere Freunde definieren und finden, wer ist mein Freund? Wer ist mein Partner? Wer kann mit mir durch dick und dünn gehen? Ich denke nur an die Freunde von Hiob, der hat drei Freunde gehabt. Schön, wenn du wenigstens drei Freunde hast. Aber diese Freunde haben den runtergedrückt mit ihren Argumenten, mit ihren Philosophien, mit ihren Reden. Hiob, du glaubst nicht richtig. Verstehst du, der arme Kerl zittert vom Glauben schon allein. Weißt du, der ist so ergriffen, der ist gottesfürchtig. Und der weiß gar nicht, was da gespielt wird genau. Nur du selber weißt, was gespielt wird in deiner Geschichte, in deinem Leben. Der Teufel versucht uns zu täuschen. Sie reden wie gute Freunde. Ich bin dein Freund, deine Freundin, deine liebe Schwester, dein lieber Bruder. Und dann ziehen sie dich runter. Du freust dich über sie. Aber hinterher schaden sie und dann hinterher machen sie nur Ärger und Stress. Vor Jahren, ich war ein junger Pastor in Stuttgart. Ich Wir waren noch nicht viele Leute, die Gemeinde war noch sehr klein. Dann haben wir eine Weisung, eine Prophetie. Weißt du, das war so komisch, so merkwürdig. Mein Knecht, die dein Brot essen, werden dich verraten. Puh, das hat mich umgehauen. Eine Bibelstelle. Die dein Brot essen, die werden dich verraten. Verstehst du, Gott weiß Bescheid. Gott weiß Bescheid. Und dann habe ich gefragt, Herr, wer kann das sein? Und dann habe ich in der Bibel nachgeguckt, diese Bibelstelle, die dein Brot essen, werden dich verraten. Der hat eine hohe Weisheit. Und dann war ein Jesuitenpater, der wurde eingeschleust in der Gemeinde. Der hat sehr fromm gespielt. Verstehst du, und so fromm getan. Herr, mal tu das, das könnten wir so machen und das könnten wir so machen. Sie erreichen mehr Leute so dynamisch, wie sie sind. Sie gehen auf die Straße, sie missionieren und so weiter. Und der hat sich versucht, bei mir einzuschleimen. Weißt du, der Teufel versucht, Leute auf dich anzusetzen. Der versucht, auf dich anzusetzen. Gott gab mir dieses Wort. Er weiß Bescheid. Obaja 7. Die Leute, auf die du deinen Trost setzen wirst, die werden dich betrügen und überwältigen. Das ist die Stelle, die Gott mir dann nachher aufgeschlossen hat. Und wenn du dann weiterliest, die werden dich verraten, ohne dass du es merken wirst. Verstehst du? Die werden dich verraten. Und ich habe gedacht, das glaube ich nicht. Das kann nicht sein, dass mich jemand aus meiner Gemeinde von irgendeinen Brüdern und meinen Schwestern verratet. Aber das habe ich permanent in meinem Leben, in meinem Dienst immer wieder erlebt. Leute, die, Bruder Matutis, du bist der Einzige hier in dieser Stadt. Ich bin so gesegnet durch deinen Dienst und ich habe durch dich den Herrn gefunden, verstehst du? Und hinterher haben sie mich verraten. Hinterher sind sie mir in den Rücken gefallen. Hinter mir haben sie nachher dummes Geschwätz verbreitet. Hinterher, weißt du? Leute, die, du sollst aufpassen, du sollst gar nichts mehr so ernst nehmen in dieser Welt. Das ist, was ich dir predige. Du sollst Gott ernst nehmen und nicht die Menschen. Leute, denen du dienst, denen du hilfst, denen du motivierst, die du seelsorgerlich beratest. Weißt du, ich habe jemanden mal seelsorgerlich beraten, junges Ehepaar, junger Mann, der hat sexuelle Probleme gehabt. Hinterher hat mich vor Gericht sogar gebracht, weil ich das und das ihm geraten habe. Verstehst du? Du kannst heutzutage die Leute nicht beraten. Dann sage ich lieber, mach, was du willst, was du für richtig hältst. Aber weißt du, da rennen so viele Leute in ihr Unglück. Verstehst du, wenn du dann durch die Blume redest. Aber heute, hier in Berlin, Volker Spitzer sagt, ich evangelisiere, ich predige, aber ich mache keine Seelsorge. Ich mache keine Seelsorge, weil das bringt nichts. Volker Spitzer hat mal mit einem Mädchen hier Seelsorge gemacht, Drogensüchtige und so, das war alles gar nicht so. Verstehst? Dann hat er gesagt, also das Mädchen hat dann beim Gericht gesagt, der hat mich mit dem Stuhl verklopft, mit dem Stuhlbein mich gehauen und so weiter. Das hat alles nicht gestimmt, aber im Gericht hat sie das ausgesagt. Und er hat Probleme gekriegt, dass er sagt, ich mache nichts mehr. Leute, wenn ihr Gott sucht, sucht selber, ihr werdet Gott selbst finden. Jeder kann selbst Gott finden. Jeder kann selbst Gott begegnen. Und ich weiß, verstehst du? Ich habe mich vor Volker damals eingesetzt, weil das war eine ganz schlimme Sache nach Olympia 81. Weißt du, der Teufel wollte jemanden fertig machen. Und wenn der Teufel jemanden fertig machen will, dann versucht er alles Schlechte, alles Gemeine, alles Hässliche auf einen Menschen auszuschütten. Deshalb, wenn du jemanden in die Seelsorge schicken willst, schick ihn 1000 Kilometer weg. Sag, fahr bis nach Köln und geh dort in die Seelsorge und dann komm zu mir. Verstehst du, der ist weit weg und ich bin hier. So, der Christ in der Welt. Es ist nicht einfach, Christ zu sein, Gott zu dienen, Prophet zu sein, ein Heiliger zu sein. Du kannst nicht allen Leuten recht machen als Christ. Du kannst niemand recht machen. Du kannst oft nicht einmal dir selber recht machen. Verstehst du, wie willst du dann anderen noch recht machen? So, Christ in dieser Welt, die Welt vergeht. Du musst nicht so sehr auf diese Welt bauen und denken, jetzt ich muss die Welt retten. Du musst nicht Mutter Teresa und Mutter Maria spielen. Tu das, was du kannst, was Gott dir geboten hat. Das, was dir vor die Füße gelegt worden ist, das meistere, das löse, was dir vor die Füße gelegt ist. Alles ist so vergänglich, so nichtig in dieser Welt, aber auch alles. So lerne diese Dinge zu gebrauchen, als wenn du nicht hättest und nicht wärst. Und wir müssen lernen, und das ist der Christ in dieser Welt, wir müssen lernen, loszulassen. Weißt du, es kommt nicht auf mich an. So viele denken, also wenn ich das nicht tue, ist nicht getan. Nein, Gott hat andere Agenten. Gott hat andere Leute, die werden das schon erledigen. Wir müssen uns von so vielen trennen, wir müssen nicht alles mitnehmen. Und das ist manchmal sehr ernüchternd. Für mich war das so ernüchternd in so vielen Dingen, in so vielen weißt du, so humanitäre Aktion, da engagierst dich, da setzt dich ein und dann merkst, Mensch, das ist alles für die Katz. Alles für die Katz. Und wir müssen lernen, einfach zu sagen, ich tue das, was ich kann, was Gott mir sagt. Zuerst soll ich meinem eigenen Haus vorstehen, zuerst soll ich der Gemeinde vor Ort dienen, zuerst soll ich meiner Gesellschaft, da wo ich lebe, dienen, das ist der Christ in der Welt. Weißt du, und wir zahlen genug Lehrgeld als Christen. Und wir sollten auf Leute hören, die Erfahrung haben, die gereift sind, die Lehrgeld bezahlt haben. Es gibt so viele, die glauben, ja, der Herr will das, der Herr hat es geboten, du sollst deine Nächsten lieben, verstehst du? Und jetzt fang an, alle zu lieben, aus Afrika, aus Asien, aus Syrien, aus Irak, aus Afghanistan, fang an zu lieben, wo die alle herkommen. Verstehst du, so groß ist dein Haus gar nicht und dein Hof. So viele Menschen, die wollen ganz was anderes. Ich weiß, ich habe selbst, als hier die Grenzen öffneten, als die Rumänen kamen in der Friedrichstraße, durch die Gemeinde in der Friedrichstraße, da sind mehr als 1000 Rumänen durchgegangen. Weißt du, wir haben fast jeden Monat Taufen gehabt mit 50 und mehr Leute. Weißt du, wir wollen uns bekehren, wir wollen Christen werden. Und dann haben wir den Leuten geholfen und wir haben das gerne gemacht. So ist es nicht. Aber dann irgendwo stößt man an seine Grenzen. Irgendwo merkt man, ist das wirklich alles? Bin ich ein Sozialamt? Bin ich ein Hotel? Bin ich eine Bank? Deshalb muss man sich fragen, bin ich das? Will das Gott? Und dann, als sie nachher dann die D-Mark hatten und später den Euro, weißt du, dann wollten sie vom Glauben gar nichts mehr wissen. Verstehst du, diese Leute, weißt du, als sie hierher kamen, die haben gebetet wie die Weltmeister. Da saß die ganze Familie in der ersten Reihe, knieten und haben Gott zu Gott geschrien. Als sie nachher D-Mark hatten und Euro hatten, weißt du, dann saßen sie bis zum Sendeschluss vom Fernseher. Ach, weißt du, wir sind jetzt ausgesorgt, wir haben alles, was wir brauchen. Materialismus ist ein Verderben. Weißt du, Kapital ist ein Verderben. Lieber sind die Leute arm und hungrig und nackt und hilflos, aber die sind bei Gott und die schreien nach Gott. Das erlebt, habe ich auch im Ostblock erlebt, als ich die Untergrundchristen besuchte. Weißt du, die Untergrundchristen haben gebetet, dass die Wände geschwitzt haben. So könnt ihr gar nicht beten. Habe noch gar nicht gesehen, dass man so beten kann. Aber die haben zu Gott geschrien, in Zungen stundenlang gebetet und nicht mehr aufgehört. Ich habe gedacht, wann haben die Feierabend? Verstehst du? Und dann kam der Westen, hat sich der Westen geöffnet, der Kapitalismus kam und dann kam das und kam das. Weißt du, und die Gemeinde spaltete sich, gab Streitigkeiten. Wer kriegt das? Verstehst du, der wird benachteiligt, der wird bevorzugt. Der Pastor kriegt alles, dann schimpfen sie auf den Pastor, weil der zuerst alles kriegt und dann der verteilt. Ja. Gott hat mich sogar, als ich nach Rumänien einmal fuhr, Gott hat mir etwas ganz Komisches gesagt. Ich soll Geld aus der Gemeinde mitnehmen für die Armen. Aber ich soll das Geld nicht den Pastoren und nicht den Ältesten und nicht dem Gemeindekomitee geben. Ich sollte armen Leuten geben. Und dann bin ich in eine Gemeinde mit 5000 Mitgliedern gekommen, gepredigt. Und dann habe ich gesagt, Pastor, ich möchte ein paar armen Leuten dienen hier in dieser Gemeinde. Bring mir ein paar arme Leute. Du, da konnte ich mal keine paar arme Leute bringen. Bis ich dann mal gefragt habe, Geschwister, gibt es hier arme Leute? Und dann kam endlich eine Frau, eine alleinerziehende Mutter, und sagte, ich weiß nicht, wie es weitergeht. Und dann habe ich gesagt, du kriegst einen Umschlag. Und da waren 20 D-Mark drin. Verstehst du, der hat geweint vor Freude. Aber die haben es untereinander verteilt, das Geld und das, was aus dem Westen kam. Ich habe so viel gelernt, verstehst du, aus den ganzen Hilfsaktionen. Deshalb, Christ in dieser Welt, der muss seinen eigenen Weg finden, wie dien ich Gott. Der muss die Armen finden. Und es war, ich habe in 11 Städten, großen Gemeinden in Rumänien evangelisiert und gepredigt und habe in jeder Gemeinde versucht, Arme zu finden. Das war nicht so einfach. Ich habe gedacht, das sind lauter reiche Leute. Nein, aber so eine arme Witwe, eine alleinerziehende Mutter, eine Zigeunerin, verstehst du, da diesen Leuten helfen. Das ist nicht so einfach, die Armen. Und dann waren sie sogar böse, dass ich nicht ihnen das Geld gegeben habe und dass nicht durch ihre Hände das Geld gegangen ist. In aller Liebe. Ich liebe die Geschwister trotzdem. Weißt du, manche haben unwissend Engel beherbergt. Das haben sie gar nicht gemerkt. Und andere haben Mörder beherbergt. Ihren Mörder sogar mitgenommen oder mit ihrem Mörder mitgefahren. So vieles passiert. Passiert. Weißt du, und dann wundern sie sich, wenn sie ständig besetzt sind, ständig belastet sind. Es gibt so Dauerbesetzer, die gehen gar nicht mehr. Wenn du einmal sie reingenommen hast, die gehen gar nicht mehr aus dem Haus. Da denken sie, sind hier zu Hause, herzlich willkommen. Und du wunderst dich, verstehst du? Manche haben unwissend. Und deshalb, was du nicht eingeladen hast, das hat bei dir nichts zu suchen. Ich habe mal einen Bruder aus England eingeladen zum Predigen und er war ein Segen für mich oder für uns als Gemeinde. Und weil er so Segen war und ja, gutes Opfer mitbekommen hat, gutes Liebesopfer mitbekommen hat, hat er gedacht, Mensch, das ist toll, in England kriege ich das gar nicht. Und dann nach einer Weile, plötzlich steht er vor der Tür, Bruder Madudis, Gott hat mir den Auftrag gegeben, ich soll dir dienen und dir helfen. Er sagt, weißt du, lieber Bruder, Gott hat gesagt, dass er dir vielleicht, dass du kommen sollst oder was weiß ich, aber er hat nicht mir gesagt, dass du hierher kommen sollst. Und dieser Mann hat mir nur Probleme und nochmals Probleme bereitet. Bis nach Berlin haben sie die Probleme sind nachgegangen. Sogar hier in Berlin eine Gemeinde kaputt gemacht. Pfingstgemeinde. So, weißt du, so geht es, wenn Leute ungebeten und ungefragt zu dir kommen und bei dir anklopfen. Du fragst die Leute, du bestimmst, du hast die Verantwortung. Es ist deine Sache, es ist dein Geld, deine Kraft, deine Gesundheit, deine Liebe, deine Gnade, dein Segen. Du lässt teilhaben, aber du musst selber raussuchen und bestimmen. Und einmal kann es sein, dass es so ist, und es war bei dem Bruder so, und das zweite Mal war es nicht so. Ich habe nur Stress gehabt. Weißt du, dann kam er in den Gottesdienst, eine halbe Stunde vor der Predigt, kniete sich in der ersten Reihe. Weißt du, dann betet er. Und dann kommen die Leute und sagen, Bruder Matthäus betet gar nicht, der predigt nur. Und der kniet sich da und betet und so weiter. Schaut, spielt so eine Show ab. Weißt du, wie geistlich er ist, wie religiös er ist. Aber Gott hat mich schon vornherein gezeigt, pass auf ihn auf. Pass auf ihn auf. Gott weiß es. Das hat bis heute nicht gelernt, dann hat er jemanden geheiratet, verstehst, die Ehe ging auseinander. Vieles, da ging alles so schief, was nur schief gehen kann. Wenn es einmal den Berg abgeht und einmal die Sache nicht läuft, wie es laufen sollte, dann geht es bergab. So. Der Christ in der Welt darf nicht Kompromisse machen. Das ist meine Botschaft. Der Christ in der Welt darf keine Kompromisse machen. Die Bibel sagt, stellt euch nicht dieser Welt gleich. Der Teufel tarnt sich, der Teufel schleimt, der Teufel kommt als Engel des Lichts. Der kommt als Helfer, als guter Freund, der dir was tun will. Einer meiner Sprichwörter oder meiner Proklamation ist, Gefälligkeiten zahlen sich nicht aus. Der Teufel kommt nie allein, er bringt noch ein paar andere mit. Weißt du, in meiner Bibel heißt es, wenn er sieht, das Haus ist gefegt, du bist gesegnet, du bist im Willen Gottes, der Herr ist mit dir, dann nimmt er auch noch 7 andere Geister. Verstehst du, der kommt nicht allein. Da sagte er, also allein werde ich nicht fertig, aber dann stürmte das Haus mit aller Macht. Der Christ in dieser Welt lebt gefährlich. Der Christ in der Welt, er lebt in einer feindlichen Welt. Das ist Feindesland, wo du lebst. Weißt du, dann wird das Haus gestürmt. Du lebst unter Räubern, Dieben, Mördern, unter Betrügern, falschen Leuten, dass sie das gesagt werden, unter falschen Brüdern. Paulus sagt, ich nicht, weißt du, das ist die schlechte Wege oder Sturm auf dem See oder was weiß ich, Schiffbruch, das ist nicht das große Problem, das meisterst du. Aber was Paulus ganz schlimm gehabt hat, die falschen Brüder. Weißt du, ich bin unter falschen Brüdern geraten. Ich habe gedacht, das sind liebe Geschwister, aber nein, falsche Freunde, Heuchler waren das, Feinde Christi, Feinde des Kreuzes. Das waren diese falschen Christen, der Christ in der Welt. Du findest mehr falsche Christen, als du denkst. Das sind nicht alle koscher. Wisse, wo du lebst, werde dir bewusst, du lebst unter den Rebellen Gottes. Nicht alle tun den Willen Gottes. Nicht alle fragen, Herr, was ist dein Wille? Nicht alle hören auf den Heiligen Geist. Nicht alle lassen sich vom Heiligen Geist führen und leiten. Nicht alle sind demütig und bescheiden. Nicht alle. Du musst sehr aufpassen. Du bist gefährdet, sehr sogar. Auch wenn du jetzt diese Worte zuhörst, du bist gefährdet. Du bist noch gar nicht draußen, da bist du schon in der Gefahr, dass du irgendwo aneckst und irgendjemand bei dir aneckt. Du kannst so leicht angesteckt werden mit irgendeinem Virus. Verstehst du? Sogar einem frommen Virus. Deine Freunde werden so schnell deine Feinde. Ich denke nur an Nehemia, das ist eine andere Geschichte. Weißt du, wie dieser samaritische General oder Staatsmann, oh Nehemia, wir wollen dir helfen, wir wollen Jerusalem mit aufbauen, wir wollen deine Freunde sein, wir machen das. Als er Nehemia sagte, nein, wir machen das schon selber, dann ist es der größte Feind gewesen. Seine Widersacher. Du musst nur widersprechen. Und dann blockieren sie dich, statt dir zu helfen. Und dann sind sie dir ein Hindernis, wo sie nur können. Also lerne allein mit Gott zu stehen. Das ist Christ in der Welt. Allein mit Gott zu stehen. Das ist hart, was ich sage, aber das ist so. Gott wird dich nicht enttäuschen. Gott wird dich nicht in den Stich lassen. Lerne allein, da zu sein, Herr, ich habe dich und ich vertraue dir. Und ich lasse mich von dir leiten und führen. Und Gott schickt das Richtige im richtigen Augenblick, die richtigen Leute. Weißt du, Gott wird schon die unerwünschten Gäste dir fernhalten und unerbetenen Gäste. Gäste, die du gar nicht gebrauchen kannst, weißt du, diese Engel. Gott wird Engel zu dir schicken. Wer wird seinen Engel befehlen, dass sie sich um dich lagern? Die Engel lagern um sich um dich. Weißt du, die dienen dir auf ihre Art und Weise. Über die kannst du dich freuen und die darfst du willkommen heißen. Aber Leute, die Gott mich schickt. Wir haben mal einen Mann aus der Teestube mitgenommen, in Stuttgart noch damals. Weißt du, wir haben gedacht, wir müssen den Armen helfen. Und dieser Mann war krank und behindert und so weiter. Dann machen wir eine Freizeit. Und der geht auch mit auf der Freizeit, bezahlen ihm die Freizeit noch dazu. So, war kein Jugendlicher mehr, ein bisschen älter. Aber was macht dieser Mann? Meine Frau hat einen Unfall und der wird verletzt. Und dann nützt er uns bis geht nicht mehr mit krank sein und so weiter. Da müssen wir pflegen den Mann, verstehst du, weil er keine Versicherung hatte und weil wir keine Insassenversicherung hatte. Weißt du, wir haben die Hölle durchgemacht. Und als er nachher dann fertig war, hat er uns bestohlen. Dann ruft meine Schwägerin an und sagt, Johannes, wenn du Schwierigkeiten hast, kannst du gerne zu mir uns anrufen. Du musst dann den Dummen da nicht schicken. Weißt du, der hat angerufen, Pastor Matthäus ist in großer Schwierigkeit und wusste nicht, dass meine Schwägerin das ist. Pastor Matthäus ist in großer Schwierigkeit, er braucht finanzielle Hilfe. Könnte sie ihm was spenden? Verstehst du, ich würde kommen und die Spende abholen. Weißt du, so kommt er dann. Er hat mein Adressbuch geklaut und dann die Leute angerufen. So, es gibt Gäste, die dir Schwierigkeiten bringen und es gibt Gäste, die ein Segen sind. Und ich könnte auch ein Lied singen von Leuten, die ein Segen sind. Ja, da kommen sie vorbei, die weiß nicht mal, wie die heißen oder wer sie sind, aber kann ich ihnen helfen? Verstehst du? Und das waren Engel am Schluss. Wir haben da eine Sache gehabt in Heilbronn. Wir waren, plötzlich kündigen sie nicht an, 20 Leute kommen und wir haben noch gar nichts vorbereitet und dann muss schnell alles gemacht werden. Und ja, aber wie macht man das so schnell? Verstehst du, wie mobilisiert man die Leute? 20 Gäste kommen jetzt von unterwegs irgendwo aus der Schweiz oder Frankreich. Und da geht eine Frau und klingelt, darf ich Ihnen helfen? Verstehst du? Eine Frau. Und diese Frau war so eine flinke Frau, so ein Mensch, verstehst du? Der hat die Tische aufgedeckt, der hat sogar die Tische dekoriert und so perfekt und so vollkommen, dass es gar nicht gibt. Und als dann alles fertig war, dann sagt sie, jetzt muss ich weitergehen. Und weg war sie. Und wir haben nicht gewusst, wer sie war. Aber wir wussten, das war ein Engel. Das war ein Engel. Wir haben schon gewundert, dass sie so flink ist. Dass sie so geschickt ist, dass sie das alles kann. Und gar nicht groß zu fragen, verstehst du, die hat sofort aus nichts was gemacht. Toll, finde ich. Menschen, die Gott schickt. Menschen, die Gott nicht schickt, pfui Teufel. In aller Liebe. Die machen nur Not und machen nur Stress und machen nur Ärger. So, lass mich weitermachen. Christ in der Welt. Weißt du, in der Welt, in Matthäus 10, Vers 16 sagt Jesus, dass wir klug sein sollen und ohne falsch. Das ist der Christ in der Welt. Klug und ohne falsch. Ich schicke euch wie Tauben und wie Schlangen und wie unter die Schafe, ich schicke euch unter die Wölfe. Seid klug, seid pfiffig, seid aufgeweckt, seid clever. Schlaft nicht, seid aufgeweckt. Ich schicke euch. Weißt du, das ist der Christ in der Welt. Der muss klug sein. Der darf sich nicht alles, der Herr macht es. Nein, du musst deinen Kopf einschalten. Du musst deine Intelligenz gebrauchen. In Epheser 5, Vers 16, schickt euch in die Zeit, kauft die Zeit aus, nützt die Zeit, nützt jeden Augenblick. Christ in der Welt. Er ist in der Welt, aber nicht von der Welt, Johannes 17. Weißt du, er ist in der Welt, lebt in der Welt, gebraucht alles, was die Welt bietet. Er hat keine Angst, Computer, Internet, Smartphone, die können mich abhören. Lass die abhören, ich habe keine Geheimnisse. Weißt du, die leben ihr Leben. Der Christ in der Welt ist anders als die Welt. Der lebt aus anderen Quellen. Der macht sich davon nicht abhängig. Der kann haben und kann nicht haben, kann sein und nicht sein. Er lebt nach ganz anderen Grundsätzen. Das ist der Christ in der Welt. Er ist nicht abhängig. Also was machen wir, wenn wir keinen Computer haben? Ja, dann predigen wir auswendig. Ich weiß so viel, dass ich auswendig predigen kann, dass ich nicht den Laptop brauche oder den Rechner brauche oder diese Dinge brauche. Der wahre Christ wird nicht von dem System bestimmt, von der Gesellschaft, von den Medien. Und er hat auch keine Angst. Also, was passiert? Paulus sagt, mir ist alles erlaubt, Christ in der Welt, mir ist alles erlaubt, aber nicht alles bessert mich. Nicht alles dient mir zum Besten. In der Welt ist dir alles erlaubt. Alles, grundsätzlich. Aber du wirst nicht alles machen aus Liebe zu Jesus. Du wirst auf so vieles verzichten aus Liebe zu Jesus. Der Christ, der wird von Gott bestimmt, vom Heiligen Geist, vom Wort Gottes und hat eine ganz andere Bestimmung in seinem Leben. Der weiß, ich lebe für ein höheres Ziel, für ein höheres Ideal. Und der Christ in dieser Welt grenzt sich ab, das will ich und das will ich nicht. Das gefällt mir und das gefällt mir nicht. Das gefällt Gott und das gefällt Gott nicht. Der grenzt sich ab. Der Christ grenzt sich ganz bewusst ab. Psalm 1, das ist der Christ in der Welt. Sitzt nicht, wo die Spötter sitzen, wo die Gottlosen sind. Denn die Spötter und die Gottlosen sind die elendsten Kreaturen auf dieser Welt überhaupt. Die haben nichts. Was soll ich von ihnen lernen? Von diesen Gottlosen und Spöttern? Weißt du, der wahre Christ setzt Prioritäten in seinem Leben. Und Prioritäten ist zuerst das Reich Gottes. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Und dann wird euch solches alles zufallen. Der Christ setzt Prioritäten, was wichtig und was unwichtig ist. Der Christ in dieser Welt wird von der Verkündigung bestimmt. Er hört das Wort Gottes. Der Heilige Geist offenbart es ihm. Der Heilige Geist deckt es auf. Er wandelt nicht im Rat der Gottlosen, sondern im Rat des Heiligen Geistes. Im Rat des Wortes Gottes. Das ist der Christ. Der Christ in dieser Welt hat andere Ratgeber. Und der andere Ratgeber, wir singen dann Weihnachten oder wenn wir von Immanuel singen, Wunderrat. Weißt du, du kriegst von Gott so wunderbare Ratschläge und kriegst so tolle Beratung. Nachts im Traum belehrt er dich, geht nicht zurück zum Herodes, sondern geht auf einem anderen Weg nach Hause. Und das ist, wie Gott uns belehrt. Gott belehrt uns. Geh nicht zu den Schriftgelehrten und den Pharisäern, die taugen sowieso nichts. Wandel nicht im Rat der Gottlosen. Gottlose Menschen, und ich sage dir jetzt eine Wahrheit, pass auf, gottlose Menschen sind neidisch auf dich, eifersüchtig auf dich. Die sind dir missgünstig und böse gesonnen. Die tun natürlich sehr nett und lieb. Die schleimen, die sagen, lieber Bruder, liebe Schwester, und die erzählen die schönsten Storys. Sie behandeln dich immer so von oben herab. Das sind gottlose Menschen, von oben herab. Weißt du, Hiob, wenn du richtig glauben würdest, das wäre in deinem Leben gar nicht passiert. Von oben herab. Das merkst du gar nicht, aber du fühlst irgendwie von oben herab. Die beraten dich von oben herab, als wenn sie Besserwisser wären, als wenn sie die Weisheit mit dem Schöpflöffel gefressen hätten. Verstehst du, so belehren sie von oben herab. Lieber Bruder, liebe Schwester. Sie geben dir Ratschläge, aber die sind berechnend, diese Ratschläge. Im Hinterkopf haben die da ihre Gedanken und ihre Ideen. Sie bringen dich auf den gottlosen Weg. Das sind diese Ratschläge. Wandelt nicht im Rat der gottlosen Christ in der Welt. Der ist gut, der horcht sich das an, aber der muss nicht das tun, was die sagen. Die fragen Gott, lieber Gott, würdest du diesen Rat befolgen? Wir haben ja den Absalom, verstehst du, und Ahitophel. Weißt du, Ahitophel war so ein guter Berater und der ging dann zum Absalom und sagt das und das, und das war sein Verhängnis. Auch wenn er noch so weise war und noch so klug war. Die dachten ja, sein Rat ist Gottes Rat, aber das war sein Verhängnis für den Absalom. Du musst nicht alles hören und alles glauben und alles tun, was Menschen dir sagen. Du solltest Gott fragen. Deshalb ist es so wichtig, Gott zu fragen, Psalm 1. Weißt du, mir gefällt dieser Psalm. Wohl dem, wohl dem, wohl dem, wohl dem, wohl dem, der ein Jünger Jesu ist. Wohl dem, der auf Jesus hört. Wohl dem, der den Heiligen Geist hat. Wohl dem, der Sündenvergebung hat. Wohl dem, der von Gott geführt wird. Wohl dem, der nichts anderes braucht als nur Gott und nur auf Gott hört. Wenn du das hast in deinem Leben, weißt du, dann kannst du auch die schweren Zeiten überstehen. Auch die Krisensituationen kannst du meistern. Wohl dem, der auf Gott schaut, der Jesus kennt. Der weiß, was ihn erwartet. Und der weiß, wer ihm zur Seite steht. Der Christ, der weiß, wohl mir, wenn ich den Heiligen Geist habe, ich werde richtig geführt und gelehrt. Der Herr wird mir schon sagen, ob ich das soll oder nicht. Du musst dich nicht von Menschen leiten. Der Christ in dieser Welt wird so manipuliert durch die Medien heutzutage. Durch das Internet, durch so vieles draußen, durch die ganzen lieben Brüder und Schwestern. Ich sage in Gänsefüßen Brüder und Schwestern. Das sind keine Brüder und keine Schwestern, auch wenn die sich so ausgeben. Weißt du, wie finde ich raus, ob das mein Bruder ist oder meine Schwester ist? Weißt du, das muss im Blut haben. Du nur im Blut spürst, ob das Bruder oder Schwester ist. Jeder kann sagen, ich bin dein Bruder. Jeder kann sagen, ich bin deine Schwester. Bitte. Aber du musst wissen, bist du mit mir zusammen aufgewachsen? Kommst du aus dem gleichen Stall? Verstehst du, in aller Liebe? Ist es dein Vater? Weißt du, meine Brüder und meine Schwestern sind die, die Jesu Willen tun. Jesus sagt, wer ist mein Bruder, wer ist meine Schwester? Nicht die, die jetzt gerade aus Nazareth angelaufen kommen, die den Willen Gottes tun. Die sind meine Brüder und meine Schwestern. Und du bist gut beraten, wenn du diese Brüder hast. Verstehst du, die mit dir gehen durch dick und dünn, die dich vielleicht auch mal enttäuscht haben. Aber, weißt du, Petrus war ein guter Bruder zu Jesus, mein Herr und mein Meister. Thomas, der wahre Christ in dieser Welt, der beweist sich und behauptet sich, weißt du, wenn er unter Druck ist, der lässt sich nicht so schnell in Panik bringen, der weiß, mein Erlöser lebt, mein Heiland lebt, der lässt sich nicht so schnell in Verzweiflung sich reintreiben. Ein wahrer Christ sucht bei Gott seinen Rat, sucht da einen Ausweg, sucht da eine Lösung, sucht da die Antwort für seine Fragen. Er sucht Gottes Rat aus dem Wort Gottes. Aus dem Wort Gottes. Er fragt den Herrn, Herr, was sagst du dazu? Der sagt so, mein Kopf ist wirre. Ich bin verrückt. Ich weiß gar nicht, was überhaupt richtig ist. Was sagst du? Und dann legst du dich ins Bett und schläfst. Und dann sagt Gott dir im Traum vielleicht oder zuerst mal ein paar Wochen gar nichts. Und dann sagt es, und du solltest nichts tun, solange du nicht eine Antwort von Gott hast. Verstehst du, sonst verbrennst du dich die Finger. Weißt du, der wahre Christ sucht nicht bei Leuten Rat. Und vor allem nicht bei hochnäsigen Leuten, eingebildeten Leuten, sondern wenn er Rat sucht, dann geht er zu demütigen Leuten, die ja durch Tiefen gegangen sind, die Krisen bestanden haben, die krank waren, die halbtot waren, verstehst du, die Schwierigkeiten hatten und immer noch leben und sich nicht aufgegeben haben. Weißt du, such Hilfe, Rat bei geistlichen Menschen, irgendwo in der Einöde, im Dschungel, im Busch, am Dorf. Verstehst du, Menschen, die beten können, Menschen, die selbst Gottes Wege gegangen sind und immer noch gehen. Wahre Gläubige werden keinen Rat suchen bei Flüchtlingen. Verstehst du, sie sind selber nichts und gar nichts, sie haben nichts. Sie haben alles verloren, auch geistliche Flüchtlinge, meine, die von Gemeinde zu Gemeinde schlittern. Weil sie suchen Hilfe. Kann der Prediger, kann der Evangelist mir was geben? Nein, such Leute, die stehen, treu sind, wie Gaius hier in der Bibel, der einfach in der Gemeinde war, schon Engel aufgenommen hat, vielleicht auch ein paar Teufel dazwischen mal gehabt hat, das wird auch gewesen sein. Weißt du, Leute, die nicht aus der Schule Gottes gelaufen sind, die nicht versagt haben, die nicht gescheitert sind, die sich bewährt haben in kleinen Dingen. Und wer treu ist in kleinen Dingen, du hast wohlgetan. Du handelst treu, lieber Gaius. Du handelst treu. Du bleibst bei deiner Geschichte. Du meidest das Schlechte, du tust das Gute, du gehst den guten Weg. Du bist zuverlässig. Gaius, du nimmst Engel auf. Du lässt die Spötter und Rebellen sitzen. Die kümmerst du nicht um die. Weißt du, wir müssen uns nicht um Rebellen und Spötter kümmern. Die muss man stehen lassen. Der liebe Gott soll mit ihnen fertig werden. Oder der Teufel, einer von beiden. Der Christ in dieser Welt gibt sich nicht mit allen ab, paktiert nicht mit allen. Er macht mit den Gottlosen keine gemeinsame Sache, mit wem auch immer das sein mag. Und jetzt noch weiter, ich gehe noch ein Stückchen weiter. Der geistliche Mensch, der geht nicht ins Kloster und lebt ein Leben der Abgeschiedenheit. Das, auch das gehört nicht dazu, sondern er lebt mittendrin in der Welt, im Alltag, da wo er ist. Das ist seine Welt. Weißt du, er hat keine Berührungsängste. Er ist sicher, er weiß, mein Gott trägt mich durch, mein Gott führt mich durch. Er ist wie ein Schaf mitten und eine ganze Horde von Wölfen. Der kommt durch und zeigt die Zähne. Verstehst du, du musst nur die Zähne zeigen. Weißt du, du musst mutig auftreten, besonnen und kühn und mutig. Und ich schaue den Herrn Jesus an, ich lerne von Jesus. Ich lehre euch nichts, was ich nicht vom Heiland gelernt hätte. Jesus hat keine Berührungsängste gehabt mit der Welt. Der geht zu den Pharisäern und schmatzt und isst und trinkt. Verstehst du? Und ein Becher nach dem anderen. Das war Jesus. Dass die Leute gesagt haben, das ist Weinsäufer. Und dann lässt er sich die Füße salben von einer Prostituierten. Wenn der wüsste, wenn der ein Prophet wäre. Jesus hat keine Berührungsängste gehabt mit Kindern und anderen Leuten, mit Aussätzigen, mit Kranken, mit Ausgestoßenen. Der ging auf die Leute zu. Aber er folgte nicht ihrem Rat. Er folgte nicht ihrem Rat. Auch nicht dem Rat von Judas Ischariot. Er folgte nicht ihrem Rat. Auch nicht dem Rat von Petrus. Herr, das widerfahre dir nicht. Weißt du, auch fromme Brüder und Schwestern können guten Rat geben. Herr, das widerfahre dir nicht. Wir beten jetzt zusammen und die Krankheit soll weichen. Nein, dein Wille geschehe. Dein Wille geschehe. Verstehst du? Nicht da, was ich gerne hätte. Das widerfahre dir nicht. Wir beten uns so leicht da an diesen Problemen vorbei. Gott gibt uns Kraft, dass wir die Probleme ertragen können, durchstehen können und die Sache meistern können. Wahre Christen müssen ihr Licht nicht unter dem Scheffel stellen, irgendwo verstecken. Keiner soll es merken. Die müssen sich selbst nicht verleugnen. Sie müssten kein Doppelleben führen. Wahre Christen, die sagen, hier bin ich. Schaut mich an. Nehmt mich so an oder lasst es bleiben. Das ist euer Problem. Hier bin ich. Sie müssen nicht die Standpunkte der Welt übernehmen oder so irgendwie klettern und Kompromisse schließen. Nein, sie gehen ihren Weg. Jesus ging mitten durch sie hindurch in Nazareth. Das sind meine Nachbarn, meine Freunde. Verstehst du? Aber plötzlich macht er einen Schreier, so kann ich mir Jesus vorstellen, und er geht mitten durch sie hindurch. Und die wollen in den Abhang hinunterstürzen. Wir müssen uns nicht der Welt anpassen. Wir sind in der Welt, aber nicht von der Welt. Der wahre Christ lebt nach der Weisheit Gottes, nach einem tieferen Wissen, nach dem inneren Wissen in seinem Herzen, aus der Gemeinschaft mit Gott. Ein wahrer Christ, ja, was ist ein wahrer Christ? Gut, dass du fragst. Ein wahrer Christ wird jede Rebellion, jede Aufruhr, jedes Murren, jedes Widersprechen oder Widerstehen gegen Gott meiden und sagen, nein, da mache ich mit diesem Gesindel nicht mit. So, Christ in dieser Welt. Sag doch deinem Gott ab. Weib, hör doch mit diesem Unsinn auf. Verstehst? Auch wenn er sie liebte. Und wie viele Kinder hat er gehabt? 7 oder 12? Ist es egal. Verstehst? Hör auf mit diesem Blödsinn. Weißt du, er macht nicht mit. Der Rat der Gottlosen ist oft so raffiniert verpackt. So fromm, so süß. Herr, das widerfahre dir nicht. Verstehst? Christ in dieser Welt. Weißt du, da kommt vernünftige Überlegungen mit ins Spiel. Die Mehrheit, die Meinung der Mehrheit, die Medien. Guck mal, die ganze Öffentlichkeit, die ganze Welt spricht davon. Und du, Christ in der Welt, der muss lernen, gegen den Strom zu schwimmen. Andere Meinung zu haben, anderen Standpunkt zu haben, andere Einstellung zu haben. Nicht alles, was vernünftig ist und vernünftig klingt und gut aussieht, hilft oder ist von Gott und so weiter. Nicht alles, was so fromm klingt, nicht alles, was aus der Bibel vorgelesen wird, ist göttlich. Wahre Christen glauben nicht jeden Bibelspruch. Die prüfen es. Ist das vom Herrn? Weißt du, das kann 10-mal in der Bibel stehen. Das muss der Heilige Geist das Zeugnis einem geben. Das ist von Gott. Also ich halte nicht von Bibelsprüchen viel. Weißt du, Leute kommen und erzählen mir Bibelsprüche, der Herr hat mir das durch das Wort gegeben, das Wort gegeben. Weißt du, er muss mir das zeigen, mir das sagen und mir das offenbaren. Der wahre Christ, er hat den Heiligen Geist und das gibt ihm ein gutes Feeling, das Zeugnis, diese Bestätigung, den inneren Frieden, den Durchblick. Das ist, was der Heilige Geist einem gibt. Wohl dem, der das schon hat, verstehst du, der das weiß, Gott sagt es mir schon. Im richtigen Augenblick wird er mir schon sagen, wenn es dran ist, wenn es soweit ist. Gott sagt uns nie im Voraus, Christ in dieser Welt, das ist ein bisschen, der Christ in dieser Welt ist ein bisschen ein Dummerchen. Weißt du, die anderen wissen schon alles im Voraus. Und ich weiß noch gar nichts. Ich weiß erst, wenn ich in der Situation drin bin, wenn es soweit ist, jetzt kommt's. Jetzt kommt die Lösung, jetzt kommt die Antwort. Gott gibt immer im richtigen Augenblick, just in time. So bedient Gott uns. Just in time. Weißt du, wohl dem, der weiß, Gott führt mich richtig, da kann ich mehr verführt und manipuliert werden. Und dann lese ich weiter im Psalm 1, der ist wie ein Baum gepflanzt am Wasser, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit. Der sagt nicht, ich muss jetzt wieder Frucht bringen. Oh, an meinen Blättern ist keine Frucht. Oh Heiland, bitte vergib mir, ich habe noch keine Frucht. Mann, ich bin so leer. Weißt du, du musst nicht nach der Frucht suchen. Es kommt die Zeit, wo die Frucht kommt und dann ist die Frucht da. Und dann ist es die richtige Frucht. Eine Frucht, die vor der Zeit ist, ist eine faule Frucht. In aller Liebe. Er bringt Frucht zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Und was er macht, das gerät wohl. Psalm 1. Gaius, du stehst richtig. Verstehst? Das war eine Ermutigung an Bruder Gaius. Er war anders als die anderen. Er bewies seinen Glauben im Alltag. Seine Taten sprachen für sich. Die Gastfreundschaft. Verstehst? Ja, er hat es aufgenommen. Aber er hat nicht jeden aufgenommen, der an die Tür geklopft hat. Er hat nicht jedem aufgemacht und nicht jedem gegrüßt. Weißt du, wir müssen wissen, im Orient ist Grüßen ganz was anderes. Wenn du einen grüßt, der bleibt 3 Tage gleich bei dir. Und quartiert sich ein. Weißt du, wenn der Heilige Geist kommt, dann wird er dich in alle Wahrheit führen, heißt das in meiner Bibel. Und er wird uns alles offenbaren und er wird alles aufdecken. Der Christ im Alltag. Und eines der besten Beispiele haben wir im Daniel und seine 3 Freunde. Seine 3 Freunde und er sind Gefangene in Babylon, in der Welt mittendrin, in einem Heidentum. Die Welt ist voller Götzen. Und es ist so wichtig, dass Daniel dort in diesem Götzenhaufen da, diesen ungläubigen Haufen, ist Gläubiger, ein Kind Gottes, ein Auserwählter, einer, der den Heiligen Geist hat. Und bei ihm, Daniel 1, kannst nachlesen und kannst auch die anderen Geschichten nachlesen von Daniel und seinen Freunden. Er will sich nicht beschmutzen mit den Babyloniern, mit ihrem Dreck. Und er sagt, König, wir werden nicht von den Steinen Speisen essen und wir werden nicht aus deinem Kelch trinken. Weißt du, er wollte sich nicht versündigen im Götzendienst. Das ist Christ in der Welt. Daniel hat uns vorgelebt, wie man in einer heidnischen, ungöttlichen, ungeistlichen Umgebung lebt. Du bist da und doch nicht von denen. Er löste sich bewusst, trank kein Wein. Nicht, dass ihm der Wein nicht geschmeckt hätte, aber er wollte nicht aus dem Kelch des Königs trinken. Und auch von der Nahrung, die Nahrung war sehr gut, sogar nahrhafter vielleicht alles, als das, was er gegessen hat mit seinem Gemüse. Er lehnte es ab. Warum? Weil diese Dinge den Götzen geweiht waren. Er wollte den Götzen keine Gefälligkeit machen. Und Geschwister, und das ist Christ in dieser Welt. Der Christ in dieser Welt macht der Welt keine Gefälligkeit. Schließt keine Kompromisse. Daniel und seine Freunde wollten die Götzen nicht verherrlichen, den Götzen Ehre geben. Und denn diese Speisen waren zuerst den Göttern geweiht. Alles, was auf den Tisch kam, wurde zuerst mal den Göttern dargebracht. Und er sagte, nein, das will ich nicht fressen. Da mache ich nicht mit. Weil die Götzen ein Teil davon waren und immer ein Teil davon abbekommen haben. Ich will von dem nichts. Du denkst, das ist kleinkariert, spießbürgerlich, aber das ist, wie du deine Seele rein erhältst. Ich will nichts von dem Gefräß des Königs. Basta, ist den Götzen geweint, weil Götzen daran beteiligt sind, deshalb beteilige ich mich nicht daran. Hart. Stell dir mal vor, die Christen würden es heute tun und sie sollten das tun. Denn so vieles ist heute so versaut, was weiß ich, durch okkulte Sachen, den Götzen geweiht, dem Demeter geweiht, dem Gott Götzen Demeter und vieles andere, was weiß ich, die Freimaurer, Humanisten, was sie alles getan haben, das ist alles so den Gottheiten, welcher Art auch immer geweiht. Er wollte keine Gemeinschaft mit den Götzen haben. Er wollte ihren Segen nicht haben. Er verzichtet lieber auf das alles. Oder er möchte nicht mit ihnen zusammen am Tisch sitzen. Lieber esse ich Gemüse aus dem Garten. Er wollte nicht sich von den Götzen unterhaltend ernähren lassen. Er wollte nichts von ihnen. Er wollte nicht ihre Gunst und ihre Zustimmung und ihre Gefälligkeit. Weißt du, er wollte nicht sagen, ach, ich esse auch davon, mir macht das nichts aus. Ihm hat das nichts ausgemacht. Hätte auch nichts ausgemacht. Aber er wollte die Gefälligkeit nicht denen machen und zeigen, ich will damit nichts zu tun haben. Auch wenn dabei nicht sichtbar war oder fühlbar. Weißt du, ich fühle nichts, wenn ich da in Götzenspeise irgendwo esse, mit den Göttern geweiht. Weißt du, aber er wollte bewusst, ich setze Zeichen damit, ich will damit nichts zu tun haben. So, auch wenn es so bedeutungslos ist, so belanglos. Er wollte keine geistige Verbindung zu den Götzen herstellen, auch wenn er keine mehr wusste, wo kommt das her. Verstehst du, Daniel hat nicht gesehen, wie der Speisemeister das noch aus dem Tempel Gott, den Gottheiten geweiht, mit nach Hause bringt. Nein, er sagt, ich will davon nichts essen. Ich werde auch den Götzen nicht unbewusst ehren, nicht nur bewusst. Man kann die Götzen bewusst ehren, aber auch unbewusst, indem man sie beteiligt. Deshalb heißt es in der Bibel, geht aus von ihr, mein Volk. So. Der Christ in dieser Welt, der hat kein einfaches Leben. Denk an Daniel. Verstehst du? Diese 3 Freunde, die müssen da bei der Einweihung des Götzen Marduk dabei sein. Dann spielt die Musik aus 120 Ländern. Die ganzen Fürsten und Herren kommen da und alle fallen nieder. Und diese 3 Brüder bleiben stehen. Das ist Mut, Kühnheit. Und es fing ganz klein an. Ich will mich nicht daran beteiligen. Und wenn wir im Kleinen treu sind, bleibt es das ganze Leben. Du siehst bei Daniel, er betet auch nicht zu irgendeinem Götzen oder Gott oder dem Kaiser oder was auch immer ist. Er bleibt bei seinem Gott, Jehova. Verstehst du? Und die drei Jungs, die bleiben bei ihrem Gott und wir fallen nicht nieder und wir beten deinen Götzen nicht an. Und sie wollten sich nicht mit diesen Götzen identifizieren, auch wenn sie dann den babylonischen Namen den vier gegeben haben. Wir nehmen das nicht an. Daniel war immer Daniel. Er wollte sich nicht besudeln mit dem Geist Babylons. Er war anders. Christ in dieser Welt ist anders. Er geht nicht mit dem Zeitgeist. Der Christ mit dieser Welt passt sich dieser Welt nicht an. Er hat einen anderen Kopf. Denkt, reagiert anders. Und er handelt anders in seinem Leben. Er hört auf die Stimme Gottes. Und deshalb versteht er Gott. Weißt du, wenn Daniel diese Kompromisse gemacht hätte, hätte er Gott nicht mehr verstanden. Aber in ihm wohnt ein hoher Geist, weil er sich auf Gott konzentriert und sagt, ich mache hier nicht mit. Er war konsequent. Die ganze Welt steht im Tal der Entscheidung. Und sie müssen sich entscheiden, Licht oder Finsternis, Gott oder Satan. Der große Grundfehler unserer christlichen Theorie und Theologie ist, dass sie sich vermischen. Weißt du, der letzte Papst, oder vorletzte Papst, vorletzte Papst, welcher Papst auch das immer war, da hat dieses Friedensgebet in Assisi gemacht, weißt du, dann bringt er alle zusammen, Hindus, Moslems und Buddhisten, und dann stellt er einen Buddha über dem Tabernakel. Weißt du, verstehst du, es ist ja Verhöhnung Gottes. Verstehst du, wir sind alle eins. Beten ist nicht beten. Weißt du, die Frage ist, zu wem man betet. Gott lässt sich nicht vermischen. Und Daniel widersteht dem Götzendienst ganz entschieden, radikal. Und weil er diesen Götzendienst widersteht, gibt Gott ihm Kraft. Macht ihn stark. Macht ihn, ja, entscheidungsfähig. Er kann Träume deuten. Er kann so vieles tun. Oder auch diese drei Jungs, bleibe bei deiner inneren Entscheidung, was Gott dir gezeigt hat. Du bist in der Welt, aber du bist nicht von der Welt. Niemand konnte ihn zwingen. Diese drei Jungs, der Ofen wird siebenmal heißer gemacht. Pass auf, jetzt kommt ihr rein. Sogar die Heizer wurden versenkt. So heiß wurde der Ofen. Aber was machen unsere Brüder? Lassen sich in Fesseln legen und die gehen rein, lobend und singend und preisend den Herrn. Das ist Anbetung. Weißt du, Anbetung ist nicht in der Gemeinde, wo die Freiheit ist, wo du machen kannst und schalten kannst, was alles ist. Nein, wo du in den Ofen geworfen wirst und dann Halleluja, Halleluja, Halleluja. Das ist Anbetung. Das ist Anbetung. Und im Feuerofen singen die weiter. Sie wollten bewusst anders sein, anders leben, einen anderen Lebensstil führen. Sie wollten nicht von Götzen und vom König abhängig sein. Sie wollten von Gott abhängig sein. Und sie haben Zeichen gesetzt. Wir essen Gemüse und wir trinken nur Wasser. So, sie wussten, dass unser Leben einen anderen Zweck verfolgt. Wir haben eine ganz andere Bestimmung. Unser Leben hat eine Berufung. Wir sind zwar hier Sklaven, wir müssen ja wohl oder übel in dieser Welt leben, in Babylon leben, aber wir lassen uns innerlich nicht vergewaltigen. Und das ist Christ in dieser Welt, der lässt sich innerlich nicht vergewaltigen, sich nicht innerlich manipulieren. Er lebt seinen Glauben bewusst aus in seiner Freizeit. Stehst du morgens, abends, macht er sein Fenster auf und betet. Weißt du, da wo du 8 Stunden arbeiten musst in deiner Firma, auch wenn es gottlose Firma ist und antichristliche Firma ist, da musst du deine Arbeit tun, aber das, was du in deiner Freizeit machst, das ist dein Bier und deine Sache. Weißt du, das, was ich esse, es fing bei der Nahrung an, das, was ich esse, ich verfüge darüber, was ich schlucke. So beim Alltag, da begann die Bewährung. Unser Alltag kann bestimmen, was wir sind, wie wir leben und so weiter. Und Daniels Alltag wurde von Gott bestimmt. Nicht von den Babyloniern und auch nicht von den Nebukadnezar. Und deshalb konnte Daniel 4 Könige überleben. Verstehst du? Ein König ging weg und so weiter. Und Daniel war immer noch der alte, weise Mann. Sogar über die Magier und die ganzen Chaldeer und Sterndeuter war er der Herr. So. Und ihm macht es kein Problem. Weißt du, sogar die Magier, weißt du, die gucken in den Sternen und stellen Horoskope was, oder sonst noch was. Er war der Chef. Er sagt, ich bringe meine Prophezeiung hier rein und ich bin Salz und ich habe zu bestimmen. Und er war sogar der Herr, der Wahrsager, der Sterndeuter. Verstehst du, mittendrin in einer heidnischen, gottlosen Gesellschaft. Du musst wissen, wer du bist. Und wenn du weißt, was du bist und wer du bist, kannst du deine Kraft gebrauchen. Aber wenn du dich selbst nicht kennst, wirst du gelebt, statt dass du lebst. Genauso Moses. Moses erkannte, ich bin in Ägypten, ich bin hier irgendwie gar nicht, ich bin ein Findling. Aber meine Familie, mein Stamm, mein Haus, meine Gesellschaft, ich komme ganz woanders her. Und dann hat er Ägypten verlassen. Geschwister, es ist so wichtig, dass wir unsere Identität finden. Der Christ muss seine Identität in dieser Welt finden, wer ich bin und was ich bin. Und wer mein Herr ist, wem diene ich? Diene ich dem Kaiser oder diene ich Gott? Dem Pharao oder Gott? Wem diene ich? Das Verhalten dieser drei Jungs oder dann auch des Daniels, das hat das ganze System, das babylonische System zerstört. Weißt du, da kommt der Nebukadnezar, oh, groß ist der Gott, Sadrach, Mesach und Abednego. Verstehst du? Groß. Zuerst mal ist der Marduk groß und dann ist plötzlich der Gott dieser drei Jungs groß. Und das brachte ihnen Wissen und Weisheit und Macht und Autorität. Weißt du, wenn du treu bist, wird Gott seine Gnade über dein Leben walten lassen. Dieses bewusste Verhalten Daniels und seiner Freunde war außergewöhnlich. Und deshalb waren sie auch außergewöhnliche Menschen. Christen müssen lernen, außergewöhnlich in dieser Gesellschaft zu sein. Anders zu sein als die anderen. Bewusst leben, einfach wissen, das mache ich nicht und das mache ich. Entschieden sein, in was auch immer ist. Und wir empfangen dann, wenn wir entschieden sind. Und ich sage dir eines, wenn du entschieden in deiner Sache bist, empfängst du ungewöhnliche Fähigkeiten. Ungewöhnliches Wissen. Weißt du, du musst dich auseinandersetzen mit der ganzen Geschichte. Und plötzlich wächst du, reifst du und ja, wirst geistlich. Daniel erlebte, wie Babylon zerbrach, überlebte das Perserreich, überlebte die Meder und Perser. Und Darius ist der höchste Mann in allen diesen Reichen gewesen. Warum? Weil er zuerst mal sich unter Gott gedemütigt hat. Christ in dieser Welt. Der muss unter Gott sich demütigen. Gott muss größer und stärker sein in seinem Leben. Diese Dominanz des Herrn, der Gehorsam Gottes in seinem Leben, das ist, was einen groß macht. Der Christ in dieser Welt. Geschwister, die Gemeinde in der Endzeit muss aufwachen und wieder die Stimme Gottes hören und sich nicht der Welt gleichsetzen, sondern gegen den Sturm sich stellen und sagen, nee, danke, macht, was ihr wollt, aber ich mache hier nicht mit. Ich bin Salz und Licht. Und das auch wirklich sein. In Römer 13, Vers 11 bin ich zum Schluss gleich. Weil ihr die Zeit wisset, nämlich, dass die Stunde da ist, aufzustehen vom Schlaf. Denn unser Heil ist jetzt näher, als wir gläubig wurden. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag ist nahe herbeigekommen. So lasset uns ablegen all die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichtes. Lasset uns ehrbar wandeln. Das ist nämlich Christsein in der Welt. Ehrbar wandeln, ehrlich sein. Ehrlich zu sich selbst, ehrlich zu seiner Umgebung. Lasst uns ehrbar wandeln als am Tag und nicht mit Saufen und Fressen belastet sein und nicht in Wollust und Unzucht, nicht in Hader und Neid, sondern zieht an den Herrn Jesus Christus und wartet auf die Erlösung des Leibes. Wartet auf die Erlösung des Leibes. Das ist nämlich Christsein. Das verpflichtet einen. Das verpflichtet, dass wir anderen ein Zeugnis sind, dass wir Licht sind, dass wir das weitersagen, weitergeben, was Gott uns gegeben und geschenkt hat. Dass wir gerecht handeln, Christ in dieser Welt, dass wir liebevoll handeln, denn die Liebe wird erkalten und Ungerechtigkeit wird überhand nehmen. Christen sind anders, sind gerecht. Sie sind nicht ungerecht. Sie schweigen nicht zu allem. Sie erheben ihre Stimme, sie sind Salz. Der bekannte Bibelübersetzer Hans Bruns, als er noch beim Steinkopf in Stuttgart arbeitete, so nebenbei als Nebenverdienst, neben der Gemeinde, weil die Gemeinde noch zu klein war, mich zu bezahlen, habe ich öfters ihn bedient. Ich kenne ihn auch sehr persönlich, dieser Hans Bruns, der Bibelübersetzer. Der hat dort gelebt in Stuttgart. Und er sagt, wahrer Christenglaube ist in Deutschland nahezu unbekannt. Wahrer Christenglaube ist in Deutschland nahezu unbekannt. Und er sagte, ja, es gibt so viele Religionen, der Mensch ist religiös in Deutschland. In Deutschland ist Christentum, wahres Christentum, unbekannt, wird nicht gelebt. In Deutschland ist wahrer Christenglaube nahezu unbekannt. Schrecklich, wenn das ein Pfarrer sagt, ein Bibelübersetzer sagt. Und ihm, als er das gesagt hat, ist ihm eine Begegnung passiert. Er sitzt in der Straßenbahn und liest die Bibel. Dann fragt ihm der Gegenüber, sagen Sie mal, zu welcher Sekte gehören Sie? Dann sagt er, wissen Sie, ich bin evangelischer Pfarrer, bin kein Sektierer. Und Sie glauben nur, dass nur Sektierer die Bibel lesen. So, verstehst du? Nur Sektierer die Bibel lesen. Der Christenglaube ist nahezu unbekannt. Und nur die Sekten wahrscheinlich die Bibel lesen. Nein, Christen haben Mut, in der Straßenbahn, in der U-Bahn oder wo auch immer, die Bibel zu lesen. Wir sind Licht und Salz. Und wir müssen den Leuten uns nicht aufdrängen. Aber weißt du, die werden schon selber fragen, welcher Sekte gehören sie an? Verstehst du? Du bist Christ. Du glaubst an deinen Heiland. Du liebst den Herrn Jesus. Und mehr erwartet Jesus von dir nicht. Hast du mich lieb? Das ist die Frage. Hast du mich lieb? Lass uns aufstehen, lass uns beten. Lieber Heiland, wir möchten wahre Christen sein und wir möchten den wahren Christenglauben auch hier in Berlin und Deutschland ausleben und praktizieren und hilf uns dabei, dass wir den Heiligen Geist bekommen, dass wir die Hilfe Gottes erleben, dass der uns hilft in unserer Schwachheit, dass wir einfach die Gnade Gottes praktizieren können, dass wir Licht und Salz sind in dieser Gesellschaft. Danke, Herr Jesus. Amen.